Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey.
Hey, Madame, Monsieur, Monsieur, Monsieur. Hi.
Hi. Bist du immer noch in Paris?
Ich bin noch im Paris-Jargon. Vor mir liegt aber auch ein pfälzisches Wörterbuch. Vielleicht switche ich von der französischen Sprache in das pfälzische.
Ach so. Jargon.
Jargon.
Ja. Ja. Darauf öffne ich doch direkt erstmal eine Flasche.
Bitte, bitte. Ich habe ja heute einen Wingman Ale von Brewdog.
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 Boom.
Geil. Das ist heftig. Dieser Öffnungsbert kann den Deckel, nachdem man ihn abgetrennt hat, direkt mit dem unten angebrachten Magnet auffangen.
Mega, oder?
Das ist schon geil. Hab ich noch nie gemacht. So.
Das ist wahrscheinlich ein Trick.
Wir machen den Schwitzschnack. Wir halten die Mikros frei. Das heißt, ich muss jetzt gleichzeitig das Glas schräg halten.
Oha.
Und eingießen.
Ja.
Aber ich habe mir tatsächlich die Fingernägel heute nicht geschnitten, was ich machen wollte. Deswegen habe ich schon ein bisschen verlängerte Griffel und kann somit dieses...
Dich da so reinkrallen, so richtig.
Glas füllen. So.
Ja, dann, oh, warte mal, da ist was denn da drauf auf dem Wingman? Das ist ja ein Vogel.
Das ist ein Vogel in einer Militäruniform, was ist los?
Ja, das ergibt Sinn. Okay, dann cheers.
Als wenn ein Vogel irgendwie so ein Pilot ist, so eine Maschine fliegen muss. Ja, Selbstflügel. Weißt du?
Ja, stimmt. Aber vielleicht ist er nicht flugfähig. Hm. Wobei er sieht aus wie so ein Adler oder so.
Oh, ja, ist ein Adler. Geil, was ist das? Leicht, zitronig, unkompliziert. Schmeckt gar nicht so gut. Pale Ale Schankbier.
Ja, schade, dass es nicht so gut schmeckt. Dafür ist es wenigstens unkompliziert.
Ja, genau.
Was ist so ja. Bedingt sich das? Ey, wir hätten, also das Ding ist, wir hätten ein Bier brauen können, das richtig lecker ist, aber wir haben uns gedacht, unkompliziert wäre cooler. Und dann haben wir den Weg genommen.
Hallo, nur 4%. Ich weiß nicht. Aber ich habe hier noch ein anderes. Wenn wir später über CM Punk reden, habe ich hier ein Punk IPA. Auch von Brewdog. Das ist hopfig, herb und knackig.
Okay.
Gegen alles Attribute, die CM Punk nicht hat. CM Punk ist nicht knackig.
Das ist sicherlich nicht. Nee, hopfig würde ich schon sagen.
Als Straight Edge Superstar?
Ich finde, hopfig klingt nach einem Attribut, das man CM Punk auf jeden Fall geben kann.
Dann eher herb. Mhm. Hat sowas Herbes an sich.
Das in jedem Fall, aber ich habe demnächst irgendwie so einen Clip gesehen von, da stand probably the greatest indie match ever zwischen Tyler Black, also Seth Rollins, CM Punk, damals noch mit langen Haaren in Blond und dem unmaskierten Rey Mysterio. Also wirklich so vor einem Publikum, das, keine Ahnung, ungefähr so viele Leute haben gucken durchschnittlich zu, wenn man im Schulunterricht Völkerball spielt und nur die letzten beiden auf dem Feld sind. So. Aber die drei haben halt völlig wahnsinniges Feuerwerk da abgefeuert. Und da war CM Punk durchaus noch ziemlich hopfig unterwegs.
Hopfig ist nicht hüpfig. Aber ja, das glaube ich. Weiß. Ja, Punk hat auch früher so Top-Rope-Moves gemacht und so. Der war schon... ganz anders als jetzt. Ja. Geil, ja, damals habe ich mich in Punk verliebt, ey. Das war echt krass bei Ring of Honor. Boah. Mein Gott, was fliegt die Zeit? Was werden wir heute noch über alte Männer reden?
Was für ein wundervoller Fingerzeig.
Ja, ist ja so. Wir wollen heute ein bisschen über Clash in Paris noch quatschen. Da hatten wir keine Review bisher.
Ui.
Schon ein paar Tage her. Ja, französisch. Aber dann können wir ja auch nochmal die Raw bequatschen, die danach war, auch in Paris stattfindend.
Ja.
Raw.
So ein bisschen eine letzte Ehrenrunde durch Frankreich.
Ja.
Bevor es dann wieder zurückgeht.
Ja, voll.
In Richtung Indianapolis, oder? Ist das nächste PLE dann? Diese
Wrestlepalooza. Ja. Wrestlepalooza, Alter, was ist das? Was soll das?
Weiß ich nicht.
Wo kommt das her? Also ist das ein spanischer Begriff oder?
Was? Kennst du nicht Lollapalooza?
Nein.
Das ist ein großes Festival.
Pornostar. Lollapalooza.
Klingt auch so, Palooza. Ja. Aber generell so Paloozas, ich weiß gar nicht, was der Wortstamm ist, aber auf jeden Fall ist so, Dinge mit Palooza sind immer irgendwelche Festivalitäten.
Klingt für mich hart mexikanisch, stimmig irgendwie.
Ja, denkbar. Weiß ich aber nicht genau.
Boah, Notebook ist auch echt zu weit weg, um das jetzt nachzugucken, finde ich.
Ne, finde ich auch. Also ich bin mit meinem Fuß, könnte ich jetzt tippen, aber ich kann mit meinen großen Zehen nicht so zielgenau tippen und 10 Zehen tippen auch nicht.
Ja.
Ja, okay. Hilft nichts.
Ey Mann, heute gleich gibt's wieder, hier, ihr wisst das, ne? Ihr könnt uns nach unseren Episoden Bewertungen hinterlassen und so, auch gerne unter Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Uns hat auch letztens so ein Clochard geschrieben, hey Leute, euer scheiß Gelaber vorher, also ich paraphrasiere jetzt, Leute, euer scheiß Gelaber vorher interessiert mich ein Kack so, kommt doch direkt zum Punkt.
Ja, und genau deswegen willst du jetzt noch auf welches Thema abschweifen?
Naja, ich würde jetzt gerne nochmal irgendwie vielleicht über die pfälzische Sprache reden, indem ich das Wörterbuch einfach random aufschlage und dort ein Wort heraussuche.
Könntest du machen.
Kann ich machen, ne?
Kannst du machen. Ich kann, während du dir ein gutes Wort raussuchst, kann ich noch einmal erzählen. Wir haben in unserer Clash à Paris Preview.
À Paris Preview?
Ein großes Unboxing gehabt für ein großes Präsentpaket, das wir von euch bekommen haben. Zu unserem 7-Jährigen. Also heißt, wir haben es etwas verspätet ausgepackt. Und da drin war auch ein Wisent. Das hat inzwischen ein Plüsch-Wisent für meine Tochter. Das hat inzwischen einen Namen. Sie hat es Vivi getauft.
Vivi, oh.
Und es wird nicht ins Bett gegangen ohne Vivi tatsächlich im Moment.
Stark.
Vivi ist wirklich gerade ihr Favorite-Kuscheltier.
Stark.
Und sie hatte Vivi letztens auch in der Vorschule dabei. Und ich brachte sie dann so und also sie ist dann so kurz weg und kam dann nochmal zu mir zurückgelaufen mit einer Freundin im Schlepptau, die dann aber so ein paar Schritte hinter ihr stehen blieb und war so, oh Papa, wie kann ich ihren Podcast erklären, damit ich erzählen kann, wo ich Vivi her hab?
Ja. Boah, das ist gar nicht so leicht.
Ja, ich habe ihr gesagt, wir machen eine Sendung fürs Internet.
Eine Sendung,
ja,
geil.
Das hat sie dann zufriedengestellt und dann hat sie das weitergetragen. Also nochmal vielen Dank, auch im Namen meiner Tochter. Und großer Shoutout. Vivi wird auf jeden Fall sehr, sehr geliebt hier.
Das heißt, man könnte Vivi auch Schnuggelsche nennen. Der Liebling.
Ist sicher.
Schnuggelsche. Im Gegensatz zu Schnorgeripsche. Eine überaus dünne Person. Du Schnorgeripsche. Ja.
Ja.
The Rock ist mittlerweile ein Schnorgeripsche.
Ja.
Hat seine Muskeln verloren für einen neuen Film.
Alle verloren.
Alle weg.
Was meinst du, was wiegt der jetzt so?
45 Kilo.
Weil, was die wenigsten wissen, The Rock ist einfach 1,60.
1,60.
Sieht im Fernsehen einfach größer aus.
Vorher 1,60 breit. Ja, ich weiß. Ja, the final loss.
Oh Gott. Das ist doch bestimmt schon eine Hashtag-Kampagne, oder nicht?
Vor allem, ab jetzt, hoffe ich. Ja.
Also wenn nicht, dann jetzt.
Ja.
Ach, schade, dass wir so wenig Grund haben, über The Rock zu sprechen, sonst wäre das ein echt guter Episodentitel gewesen.
Komplett, Mann. The Rock zieht immer. Ja.
Ja, naja.
Naja, wir finden was anderes.
Ja.
Was machen wir heute noch? Genau, lass uns mal noch darüber reden, dass WWE Anfang kommenden Jahres nach Deutschland kommt und wir wieder am Start sein werden.
Oh ja, unbedingt.
Wer das nicht mitbekommen hat, es gibt ja Leute, die verfolgen Wrestling eigentlich gar nicht so wahnsinnig, hören aber unseren Podcast, habe ich schon öfter gehört.
Ja.
Dann bekommt man sowas nicht mit. Aber vielleicht wollen diese Leute auch irgendwie in die Hallen,
wenn das WWE
hier ist. Und dann können wir einen Service liefern.
So ist es. Soll ich mal kurz die Daten auschecken? Ich glaube, es sind der 16. und der 19. oder so, Januar.
Glauben hat noch nie geholfen. Du musst es entweder
ich guck lieber nach.
Belegen oder die Schnauze halten.
Ja, ja. Aber ich, also so das, da sind SmackDown und Raw jeweils. Also tatsächlich im Fernsehen und Internet drinne ausgestrahlte Wochenshows, die in Deutschland auf der Road to Royal Rumble stattfinden und dementsprechend von hier aus dann gesendet werden.
Ja, genau. Letztes Jahr hatten wir den ganzen Bums in der Sommerzeit. Es war ungefähr
August.
Ja, August, ja, ne?
Ende August.
Genau, und jetzt haben wir die Road to Royal Rumble, was auch geil ist, weil das meist eine sehr schöne Phase ist, weil man da auch schon zu WrestleMania hinbaut. und gewisse Storylines gerade entweder anfangen, die krass werden noch, oder schon irgendwie am Laufen sind und dann irgendwie gefestigt werden. Und das dann live wirklich mitzuverfolgen in Berlin oder Düsseldorf. Das eine ist SmackDown in Berlin und das andere ist Düsseldorf. Raw. Ja. Macht schon Spaß.
Ja.
Kann ich bestätigen, wir waren letztes Mal auch da.
16. und 19. ist auf jeden Fall falsch. Das sind zwei Shows in Großbritannien. Richtig wäre Montag, der 12. Januar, da ist Raw in Düsseldorf. Dann am Folgetag ist eine House-Show in Mannheim, die soll uns jetzt erstmal kurz egal sein. Und am Freitag davor, am 9. Januar, ist SmackDown wieder in der Uber Arena in Berlin.
Ja.
Und am Tag davor sind sie in Leipzig.
PLE ist aber nicht da, ne?
Nee.
Okay.
Das ist dann in Saudi-Arabien.
Ja, der Rumble ist in Saudi-Arabien, ne?
Weird. Ja, genau. Und auf der Road nach Saudi-Arabien fährt man halt kurz nochmal über den alten Kontinent rüber.
Ja, natürlich. Ja, der alte Kontinent. Schön. Lange nicht gehört. Ja. Ja. Boah, Alter, ich darf auch nicht aufstoßen. Ey. Ich hab eben einfach 600 Gramm Frikadellen gemacht und gegessen. Das ist total krank. Das so 20 Stück oder so. Also kleine 20.
Ja.
Wirklich geisteskrank viel. Das ist
absurd viel, ja.
Ich weiß es. Ich hab mal in ChatGPT nachgefragt. Ey, yo, hab grad so Post-Workout-Meal gemacht, so, hab mal Hackfleisch genommen, so ein Rind. So, wie viel Protein ist denn das ungefähr, so, wenn ich so 600 Gramm hab? Das ist feines Bio-Rind, so unter 20 Gramm Fett und so, 20% Fett. Er hat gesagt, ja, irgendwas mit über 100, so. 120 Gramm Eiweiß hier reingeballert.
Auf einmal. Muss
mal gucken, was gleich passiert.
Ja,
ja,
okay. Der Weg zum Klo ist nicht so weit, das sollte wahrscheinlich gehen. Das ist,
ich schlaf eher ein.
Ich glaube, es ist eine Premiere im Schwitzkasten, dass du über Nahrung, die du dir zubereitet hast, berichtet hast, ohne dass eine obszön große, mindestens faustgroße Menge Hühnchenfleisch Thema war und ja, ohne, dass eine obszön große Menge Parmesan darüber gerieben wurde. Normalerweise sind das die Grundzutaten jedes Rezeptes,
ja,
und jeder Geschichte über Nahrungsmittel, die du hier erzählst.
Ja.
Das ist tatsächlich nach über 7 Jahren jetzt das erste Mal,
ja,
dass wir ohne das auskommen.
Ja,
und meistens werden diese Rezepte vervollständigt davon, dass du das halt alles in gutem Olivenöl anbrätst und irgendein random ballaststoffreiches Gemüse noch dazu packst. So.
Ja.
Ja. Und das ist basically Kochen mit Niklas.
Ja. Aber für all das war heute kein Platz mehr, weil ich einfach diese 600 Gramm wegficken musste, indem ich dann einfach wirklich faustgroße Frikadellen einfach mit Zwiebeln. Ja, Punkt. Nee, warte, ich habe noch ein paar Haferflocken reingeballert und dann ganz gottlos noch irgendwie irre Mengen an Pfeffer drüber.
Das ist richtig.
Salz, dann hatte ich auf einmal Kurkuma in der Hand und habe gesagt, ja, Kurkuma hört sich an wie ein Streetfighter-Charakter, mach ich rein. So.
Stimmt.
Und
boah, krass, Streetfighter-Charaktere als Gewürze.
Ja.
Gute Q&A-Frage, habt ihr verpasst.
Kurkuma ist halt super naheliegend.
Ja, ist richtig.
Oregano auch krass, der mächtige Oregano.
Ja.
Nee, okay. So ein Tiercharakter, wobei Tiere waren eher so ein Tekken-Ding.
Garam Masala.
Ja, warum denn nicht? Ja. Thymian, so ein komischer Mönch.
Ja, voll.
Weißt du?
So ein, voll.
Hey, seh, Thymian.
Sehe ich auch.
Ja.
Deutscher Vertreter ist Knoblauch.
Ja, klar. Einfach so ein deutscher Militant-Typ.
Ja.
Ein Militant.
General Knoblauch.
General Knoblauch. Der Cousin von M. Bison. Ja.
Sehr gut.
Boxhornklee wäre auch krass.
Boah, stark. Naja,
Boxhornklee-Samen.
Auch sehr gut.
Sollte man auch manchmal essen. Steigert den Testosteronspiegel, aber man stinkt danach, wenn man große Mengen verzehrt. Also man dünstet da so komische Sachen aus.
Boxhornklee, BHK.
Ja.
BHK. Ey, HBK. HBK ist einfach Englisch mit Buchstabendreher für Boxhornklee.
Ja.
Ja.
Die Herleitung war fantastisch.
Ja. Hornboxklee ist es dann. Nee, Horn doch. Ja.
Dieser eine Hörer, von dem ich eben am Anfang erzählt habe, vor ungefähr 5 Minuten, hat jetzt definitiv ausgeschaltet, uns deabonniert,
ja,
und wird eine schlechte Bewertung hinterlassen.
Ja, 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 ja. Aber ich dachte, deswegen hast du es angesprochen.
Absolut deswegen.
Okay, alles klar.
Ja, aber wer jetzt ausgeschaltet hat, wird verpassen, dass wir jetzt über Clash in Paris und Raw und weiß ich nicht, was noch reden. Wir können heute Abend entscheiden, ob AJ Lee zurückkommt oder nicht.
Ja.
Also am Ende dieser Episode wisst ihr, ob Adley Lee zurückkommt oder nicht.
Unserer Meinung nach.
Ne, so generell.
Okay.
Also wir können das schon machen, einfach. Ja.
Ja. Gut.
Adalberto Geronima Lee. Aber wir können auch Geronima. Über AJ Styles. Geronima, was ist los? Wir können auch über AJ Styles noch reden.
Ja, wir können über El Grande Americano reden.
Oh. Geil.
Und über Becky Lynch.
Oder weiter über Hackfleisch. Nee, lass rein.
Ja, ja. Auf geht's.
Okay, Clash?
Oui.
Oui. Okay, Clashé de Paris.
Ja, was hast du dazu zu vermelden?
Ey.
Okay, das wäre das also gewesen zu Clash. Nächstes Thema.
Ey.
Einfach gute Review.
Nee, aber ich guck gerade mal so auf die Card.
Ja.
Was ist denn, ich überlege gerade so, was hat mich denn am meisten jetzt irgendwie, was hat am meisten etwas bei mir hinterlassen?
Weil wir haben leider nicht die offizielle Matchzeit der Post-Match-Aktionen und Gegebenheiten nach Roman Reigns Aufeinandertreffen mit Bronson Reed. Ich könnte mir vorstellen, dass das das längste Segment auf der Card war.
Das kann sein, ja. Ja, das kann sein. Ja, ja, krass, ne, mit Reigns und Reed eröffnet.
Ja.
Schon heftig. Wann hat Reigns das letzte Mal so ein PLE eröffnet? Ne? War entweder Main Event oder nicht da.
Kann sein. Wahrscheinlich hast du recht.
Oh, ich habe noch einen Take zum Main Event von WWE. Ich glaube, WWE hat ein Main Event Problem. Aber dazu später mehr.
Ja.
Nee, davon ist jetzt... am meisten hängen geblieben, rein so matchtechnisch und von dem, was es mit mir gemacht hat, ist tatsächlich dieses völlig irrelevante Good Old Fashioned Donnybrook Match, weil es einfach mein Match of the Night war. hat mir am meisten Spaß gemacht, diese beiden Ochsen sich gegeneinander weichklopfen lassen, das zu sehen. Und der Rest war irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie belanglos, irgendwie... Klar, wer gewinnt irgendwie.
Klar, wer gewinnt, war gefühlt vieles.
Ja.
Auch wenn wir uns ein bisschen unterschieden haben in den Tipps und so.
Ja.
Aber es war ja auch vielleicht gar nicht so wichtig. Ich weiß nicht genau. Ja, das Good Old Donnybrook Match, das hat Donnybrook, hat ein bisschen gebraucht, um so richtig Donny zu brooken. So, war sehr lange einfach erstmal nur Basic Street Fight.
Ja.
Mit einer sehr sympathischen, in eine Theke umgebauten Hydration Station.
Sehr fantastisch, ja.
Bevor es dann irgendwann durch die Theke ging.
Hydration. La Hydration.
Ja.
De Premier. Das
ist so krass, keine Sprache.
Das ist Französisch.
Bevor es dann irgendwann durch die Theke ging, auf jeden Fall. Von der Treppe durch die Theke, wer kennt's nicht?
Stark.
Für die meisten ein normaler Samstag. für Seamus in diesem Fall eine schmerzhafte Erfahrung.
Passiert ihm auch jede zweite Woche.
Also. Glaube ich auch, ja. und dann ging es irgendwann auf die Fässer oben drauf und auf einmal sind beide so irgendwie so, es sah ja wirklich so aus, als hätten die so einfach so Whisky an der Haut, weil niemand diese Fässer mal gereinigt hat oder so, keine Ahnung. Naja.
Unfassbarer Effekt, dass da auf einmal braune Soße am Seamus' Körper war. Ja, Chemie. Ja, ganz wild.
Ja, und dann hat aber das Match dort dann letztendlich sein Ende genommen, nachdem es erstmal einen Sturz runtergab.
Ja.
Also einfach war ein Celtic Cross, ne? Darunter?
Nein, Alter, dann wäre er tot. Das war ein White Noise.
Ah, White Noise, stimmt.
Celtic Cross wäre krass. Das also Celtic Cross ist ja
Razor's Edge. Nee, genau, ich meinte den White Noise.
Das wäre krass.
Weil das auch so eine Kreuzhaltung ist, weißt du, wenn er ihn so hält, dann sind die beiden zusammen ja auch ein Kreuz. Deswegen kam ich drauf. Aber du hast recht,
White Noise Kreuz, ist ja nicht zur Diagonale über den Rücken tatsächlich.
Ja.
Blasphemie.
Ja, okay.
La Blasphemie.
Sehr gut. Genau, aber White Noise war, was ich im Auge hatte, von meinem geistigen. Ja, genau.
Hast du ein weißes Geräusch im Auge?
Ja.
Dann solltest du zum Arzt gehen.
Ja, finde ich gute Idee.
La Vision della Doctore.
Von Fässern hinunter durch Tische.
Ja.
Das war respektabel genug und eine Nahtoderfahrung genug auch, glaube ich.
Ja, Mann.
Aber dann hat trotzdem am Ende Rusev gewonnen. Mit einem Nach-Shillelagh-Bruch und mit Stock im Maul bei Seamus.
Besser Stock im Maul als im Arsch, sage ich immer. Ja. So, ja, war das geilste Match für mich irgendwie. Die haben richtig abgeliefert.
Die hatten auch einfach richtig Bock zu scheppern.
Aber sonst so der ganze andere Rest, es war irgendwie auch unterhaltsam, aber irgendwie auch alles egal. Also es ist, war jetzt irgendwie für mich so ein... So, ich möchte nicht dieses B-PLI-Ding bemühen, aber es war so relativ belanglos für mich.
Was halt witzig ist, dass du sagst, weil ich meine, sowas wie, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal John Cena gegen Logan Paul, haben sie ja in der im ganzen Aufbau wirklich sehr groß aufgebauscht, ne? Zu der Parasit Logan Paul, so, und John Cena in der guten alten Paladin-artigen Retter des Wrestlings-Rolle, die er das ganze Jahr über schon konsequent spielt, seit 2 Wochen. Und davor 20 plus Jahre.
Krass. Aber ja, wo du das jetzt sagst, ist ja wirklich so. Ne? Er wollte Wrestling zerstören die letzten Monate.
Ja, ja. Jetzt will er es retten.
I want to ruin Wrestling, und jetzt rettet er es auf einmal, ja.
Genau, vor so Leuten wie Logan Paul, weil Cody ihn wieder auf die richtige, nicht Codein, ne? Nicht Codein hat ihn auf die richtige Fährte wieder zurückgelockt, sondern, also wissen wir nicht, aber ich glaube nicht, sondern Cody nicht, ja, hat ihn dahin geführt. Aber klar, das Match ist in seinen Folgen völlig egal eigentlich so. Ja. Becky Lynch gegen Nikki Bella, bisschen same thing, so, weil war ja klar, wer gewinnt. Aber auch das hat sich im Aufbau schon nicht uninteressant angefühlt.
Nee, hab ich noch lobende Wörter in der Preview zu gehabt, ja.
Payoff jetzt nach dem vorhersehbaren Sieg jetzt aber natürlich auch nicht besonders groß, fairerweise. Becky Lynch sollte ihren wichtigeren Moment noch später am Abend haben. Aber Roman Reigns gegen Bronson Reed, also jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe, was du sagst, dass das vielleicht jetzt auch nicht so derbe hängen geblieben ist, aber ein bisschen was Wichtiges ist da ja schon passiert, insoweit als dass The Vision schaltet Roman Reigns aus, jetzt schon einfach ein Story-Element ist, so. Also möglicherweise sehen wir Roman Reigns mal wieder ein paar Wochen nicht, wer weiß. Kann schon sein, kann nicht sein, aber auf jeden Fall ist zumindest Familie Uso auf Rache bedacht. Und es braut sich dann wahrscheinlich jetzt schon wieder ein bisschen was zusammen. Möglicherweise für Survivor Series, hatten wir auch in der Preview schon angefangen zu thematisieren. Und ich finde schon, dass The Vision allein in der Post Match-Geschichte von Roman gegen Bronson Reed schon nochmal eine krasse, weiß ich nicht, so Machtdemonstration hinterlassen haben, insoweit als dass auch Bronson Reed ja nun zwar am Ende verloren hat gegen Roman Reigns, aber wirklich sehr stabil gegenhalten durfte, auch in einem langen Match so, aus so einigem ausgekickt ist, so. Das war schon sehr eine monströse Darstellung von ihm nochmal. Und dann zusammen mit Braun Breaker, ja, halt dann Roman Post-Match auseinandergenommen hat und in Abstinenz von halt Seth Rollins da aufgeräumt hat. Und ich finde die Tatsache, dass The Vision funktioniert und wirkt, ohne dass er als Visionär dabei sein muss, schon irgendwie ganz schön für die beiden, so, und als so Gesamtperspektive auf das, was The Vision halt irgendwie sein soll, wahrscheinlich, für die zwei. So, weißt du?
Perspektivisch sollen die auf ihren eigenen Beinen stehen, auf jeden Fall. Ja, genau.
So. Und ihr macht das schon. So, da steckt ja so ein Grundvertrauen dahinter.
Das haben sie bei Royal sogar angesprochen, ne? Da waren die beiden ohne Rollins und Heyman da und dann hat ja tatsächlich thematisiert, dass sie jetzt alleine sind und alles machen können, niemand sie zurückhalten kann. So, ja. Ja, generell interessant eigentlich, dass die ganzen Post-Match-Segmente irgendwie ein bisschen tragender und wichtiger waren als die Matches an sich hier, finde ich.
Ja, das ist fair, ja.
So, also gerade, ne, mit dem Finale, dass man jetzt, wir können gleich darüber reden, ob Becky Lynch jetzt offiziell Teil von The Vision ist, so. Bei Raw jetzt nicht so eindeutig. Gibt aber gute Indizien für.
Durchaus, ja.
Ja, und mit der Zerstörung. Also ja, so, ich sehe, was du meinst, dass das für The Vision irgendwie einen gewissen Wert hat. Vielleicht bin ich da zu ungeduldig irgendwie, aber ich sehe halt, jede TV-Show, jedes PLI sehe ich halt so Vision einfach immer Leute auseinandernehmen.
Ja.
Zumeist Roman Reigns oder die Usos. Habe ich jetzt irgendwie auch genug gesehen, so.
Mhm, verstehe ich.
Also irgendwie, ja, dreht sich im Kreis so. Auch diese Raw endete damit wieder und so. Das ist eigentlich immer das Gleiche für mich gerade. Und die hätte ich gerne ein bisschen mehr Progression irgendwie, glaube ich, jetzt. Oder schneller irgendwie was. Wobei, ich gebe dir, man musste Bronson Reed jetzt auch erstmal in eine gewisse Position bringen. Der hatte noch nicht sein PLE-Showing, sage ich mal.
Ja, ja.
Und das direkt gegen Roman Reigns zu kriegen, in einem 22-Minuten-Match, ist schon krass, macht definitiv was für ihn und stellt ihm nochmal in Power-Ranking nochmal bestimmt so 10 Punkte höher.
Mhm.
So, ja.
Allerdings, um dann irgendwie doch wieder von Bron Breakker die Show gestohlen zu bekommen, mit diesem crazy Tischspear dann, als Roman Reigns gerade am Schuhe signieren war nach dem Match, ne?
Der war wild.
Der war wild. Also Bron Breakers Machtdemonstrationen so ja. Woche um Woche, die sind schon heavy.
Die sind
so
heftig.
Das ist schon geil. Bron Breakker vielleicht 10er-Kandidat gerade bei WWE, so im Stärke-Ranking. 1 bis 10.
Es gibt nach wie vor keine 10, glaube ich. Aber er ist vorne in der Reihe, wenn es darum geht, dahin zu gehen, ja. Um eine 10 zu werden, glaube ich, muss er mir tatsächlich so mal 1, 2 Main-Eventer wirklich one-on-one nochmal besiegen.
Der braucht Matches, ne? Der braucht Siege in Matches gegen starke Gegner.
Ja, ja. Und damit, da meine ich nicht halt irgendwie gegen einen LA Knight,
nein.
Wo halt die anderen eingreifen, so, weißt du?
Ja, ja.
Da muss er mal wirklich einmal richtig durchballern.
Ja, genau. Das würde ich auch so sehen. Aber rein von der Inszenierung her ist er schon wirklich weit, weit vorne gerade.
Mhm. Ja, ja, schon.
Und das finde ich schon stark. Also, weil der ist halt ein Protégé von einem Champ, so. Und sieht halt einfach sehr, sehr stark aus in dieser Rolle. Und man leistet sich im gleichen Stable halt einen Bronson Reed gerade auch stark aufzubauen daneben. So.
Ja.
Das ist schon eine stabile Nummer. So.
Die wurden dann übrigens getrennt von, bevor ich das nachher vergesse, ich habe eben schon zweimal dran gedacht und kam immer drüber weg. Sie wurden dann Backstage begleitet, unter anderem von Robert Dreisker, Peter Tihani. Wir hatten hier ein paar WXW-Leute.
Ja, Mann.
Also nicht nur WXW, einfach Leute aus der deutschen Wrestling-Szene.
Ja.
Auch bei GWF aktiv. War schön zu sehen, wer hier die Securities waren in Paris. Da hat, keine Ahnung, Jacques Chirac mal eben kurz in Deutschland angerufen und Helmut Kohl gebeten, mal ein paar Jungs rüber zu schicken. So, über den Butterbomber die Seine runter. Ja, waren da einfach die Jungs.
Das ist schon ein bisschen geil.
Avalanche, auch genannt.
Also aber auch wirklich sehr präsent zu sehen, ne? Immer ja. Wieder, Szene um Szene.
Ja.
In diesem dann doch sehr langen Post-Match-Segment. Shoutout auf jeden Fall.
Ja.
Eine Sache, die ist mir noch hängen geblieben. Und zwar die Tatsache, dass Roman Reigns einen ziemlich ausführlichen Beatdown über sich ergehen lassen durfte nach dem Match. Und ewig lange niemand zu seiner Hilfe kommt. Wie sehr kann man damit verzweifeln, eine Flasche aufzumachen?
Ja, der Öffnungsbart ist gerade so ein bisschen...
Ah, geht wahrscheinlich nicht so gut, wenn er noch was dran magnetet.
Abgerutscht.
Naja. Jedenfalls, also ewig lang kommt niemand zu seiner Hilfe, bevor halt gefühlt, keine Ahnung... 3 Sommer später oder so, während mehrere Ernteausfälle zu beklagen waren.
Kein Wein in Frankreich.
Genau. Genau. Dann irgendwann Jey Uso runterkommt, als es so gefühlt, also wirklich längst zu spät ist.
Ja.
So, und dasselbe trug sich jetzt bei Raw auch wieder zu, wo LA Knight zuerst wegbuxiert wurde, so hinter die Tische geworfen und da erstmal liegen geblieben ist, möglicherweise auch einfach aus Unlust wieder aufzustehen, weil LA Knight auch einfach gesagt hat, ich muss jetzt auch nicht beste Freunde mit Jey Uso sein.
Er ist auch alt.
Auch richtig. Während Jey Uso halt niedergeknüppelt wird und dann kommt halt irgendwann, wenn sie fertig mit ihm sind sozusagen und seine Leiche im Ring liegen bleibt und sie quasi ihn auch schon wieder verlassen wollen, weil sie sich an seinem Fleisch bereits gelabt haben.
Wie so Todesser in einem Einhorn.
Ja. Kommt dann. Ich hatte jetzt Hyänen im Kopf, aber Todesser ist auch nicht schlecht. An einem Einhorn, Alter, was für ein mystisches Bild.
Voldemort hat ein Einhorn gefressen.
Ja, okay. Hast du eigentlich die Voldemort-DVD schon geguckt?
Halt die Schnauze, die ist in meinem Klo immer noch.
Verrottet. Kommt.
Ich scheiß da morgen 600 Gramm Hackfleisch drauf, ihr Hurensöhne. Ihr wisst, wer gemeint ist.
Wenn ich weiß, was gemeint ist, guckt einfach, hört sich einfach das Ende vom letzten Podcast an.
Ja, nach dem Outro.
Ja. Ja. Jedenfalls kam dann Jimmy Uso rausgelaufen, aber auch gottlos zu spät. Also will sagen, der Zusammenhalt in dieser Familie lässt echt zu wünschen übrig. Eigentlich gucken die sich auch gerne an, wie Familienmitglieder verdroschen werden, um dann, wenn es halbwegs gefahrlos ist, dann rausgelaufen zu kommen. Also man kann es halt jetzt mal kurz humorlos deuten, als scheint schon so, als hätten die einen gewissen Respekt davor, sich mitten ins Getümmel zu werfen, wenn Bronson und Braun gerade wüten. So, und man kommt lieber nicht raus, aber das könnte man ja auch inszenieren, indem sie vielleicht zögerlich rauskommen oder schwer bewaffnet mit einer Panzerfaust oder so. Alter. Oder halt aber, also es ist schon irgendwie auffällig, wie spät da halt einfach Run-ins passieren und wer alles nicht kommt, ne? Weil theoretisch gibt's ja auch noch diverse andere former Bloodline-Member. Okay, von Solo Sikoa muss man es nicht erwarten, aber so Sami Zayn ist jetzt auch arrogant geworden, seit er Champion ist und sich zu fein für seine Leute rauszukommen. Auch CM Punk könnte das ja theoretisch machen. Nichts davon passiert. LA Knight hat sich sonst auch immer gerne eingemischt, wenn es um Division ging. Nichts dergleichen passiert so. Roman Reigns wird alleine gelassen. Und bei Roman macht das ja Sinn, weil ihm hängt dann doch diese Legacy als Tribal Chief und all die Scherben, die er hinterlassen hat in Beziehung zu anderen außerhalb seiner Familie mindestens oder auch innerhalb seiner Familie, hängt ihm vielleicht nach und wird ihm zum Verhängnis und Leute helfen ihm deshalb nicht. I don't know.
Ja.
Ich find's auf jeden Fall bemerkenswert zu beobachten.
Bei Jey Uso macht es noch irgendwie am wenigsten Sinn, bei Reigns Romero macht es, ja, wie du schon sagst, irgendwo Sinn, weil, ne, historisch war er nicht so nett zum Lockerroom. Ja, Alter, Rollo, geh runter, aber halt die Schnauze dabei.
Rollladen ist gerade runtergefahren.
Fotzenknecht.
Ist laut, wenn das Fenster offen ist.
Mega, aber auch egal. Ja, ist mir auch aufgefallen, irgendwie komisch. Man will halt irgendwie The Vision atmen lassen in diesen Beatdowns und auch den Spear von Pick irgendwie sensationalisieren und deswegen braucht man da Zeit für und dann scheißen die einfach darauf, irgendwie eine Erklärung zu liefern, warum das jetzt so lange dauert, glaube ich. Vielleicht Jimmy Uso muss den Stuhl noch suchen oder so. Ich weiß es nicht. Sehe ich einfach so als so ein notwendiges Übel gerade. Ja, keine Ahnung, kann man auch klüger erzählen. Man könnte auch Jimmy Uso einfach mal reinlaufen lassen, Reed bumst ihn weg und dann liegt er da erst ein bisschen und macht den Safe so delayed,
ja, weißt du? Ja, oder will halt den Safe machen, aber wird dann eben auch mit umgenockt.
Das ist by the way sowieso interessant. Also Leute, die den Safe machen am Ende, meist am Ende von Shows, gegen The Vision, sind damit oft nicht erfolgreich. Weil irgendwie The Vision, also es war jetzt, ich erinnere mich an zwei Male in den letzten Wochen, dass der Run-In-Safe nicht funktioniert hat, was selten ist irgendwie. Ich glaube, jetzt bei Raw ging es einigermaßen gut. Aber ja, das ist interessant, aber auch irgendwie nicht, weil, wie gesagt, diese ganzen Run-In-Scheiße, wenn Jimmy Uso da irgendwie reinläuft, so, dann kriege ich auch keine Erektion, weißt du? Das ist so, es ist irgendwie, also diese Leute, so ein Jimmy Uso, der ist halt irgendwie so halb erzählt gerade, der hat keine wirkliche Rolle aktuell, dann macht's auch nicht wahnsinnig viel mit mir, wenn er dann rauskommt. So.
Ja, nee, der hängt auch gerade in einer anderen Geschichte irgendwie gefühlt stärker drin.
Ja, wird Vater.
Ja, genau. Also tatsächlich, ne? Naomi hat ja, das haben wir in der Preview auch völlig unter den Tisch fallen lassen, in unserer Erschütterung darüber, dass es bedeutet hat, dass Stephanie Vaquer ihr Paris-Match nicht mehr hatte. Aber Naomi wird Mutter und hat dafür ihren Women's Title niedergelegt, was effektiv bedeutet, dass Jimmy Uso Vater wird. Und ich mochte das Ankündigungssegment dessen sehr gerne, als Naomi mit einer in meiner Wahrnehmung viel längeren, also wirklich episch langen Kunstpause, in Wirklichkeit war es vielleicht auch gar keine, sagte, Jimmy has a big announcement to make. So.
Ja.
Bevor er dann ankündigen durfte, dass das Paar ein Kind erwartet.
Ja, das war in einem Podcast von Stephanie McMahon, by the way.
Ja, genau. Und wurde dann halt in den Wochenshows vor Clash in Paris dann auch nochmal wiederholt.
Eine der besten Promos von Naomi, die einfach teilweise in Character geblieben ist, aber teilweise auch nicht. Also die hat super krass mit dem gespielt, was sie gerade verkörpert, was da auf sie zukommt. Zwischen Feiern, Frohsinn und auch so einer bösartigen Motherfucker-Kite.
Ja, voll. Als er den Titel niedergelegt hat, meinst du?
Ja, 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 voll. Und dann diese mega Drohung an den Locker-Room, so dass, dass sie zurückkommt und der Titel nur warm gehalten wird. Da hat sie schon was Dämonisches irgendwie im Blick gehabt und so. Voll. Also Naomi hat mich da richtig umgehauen in diesem Segment.
Wirklich? Das war, fand ich auch. Es war richtig, richtig gut. Deswegen gut, dass wir noch mal kurz drauf zu sprechen kamen.
Ja, das hat ja auch Implikationen. Ne? Wir können auch gleich darüber sprechen. Bei diesem Wrestlepalooza oder so gibt's dann Rhea Ripley gegen Stephanie Vaquer.
Das ist gelungen. Es gibt Io Sky gegen Stephanie Vaquer.
Io Sky, Rhea Ripley, das ist fast eine Person. Das ist kann man eigentlich sagen, das Gleiche.
Ja. Ja. Vielleicht frisst optisch Asuka noch Io Sky auf und dann gibt's doch Rhea Ripley gegen Stephanie Vaquer.
Ja, das könnte passieren. Aber Asuka ist auch dabei, Rhea Ripley auffressen zu wollen, habe ich das Gefühl.
Ich habe das Gefühl, Asuka ist generell irgendwie gerade hungrig.
Ey, diese Segmente mit Kairi Sane, Asuka und Io Sky.
Kairi! dieses Rufen nach ihr.
Ich finde das so scheiße, Alter.
Ich finde es auch ganz schlimm und ich finde diese Rufe von Asuka, während Kairi da so stehen bleibt und sich schämt, so und ich krieg von diesem Hinterherrufen, was man dann von Asuka aus dem Off hört, bevor Kairi abhaut, kriege ich immer diese ganz unangenehmen Dieter Bohlen Nadel Vibes.
Gott, wo hast du den denn hergeholt?
Ja, aber das erinnert mich sofort daran, weil es halt genau dieser Tonfall gefühlt ist in meinem Kopf. Und ich sehe halt wirklich so Stefan Raab auf seinem scheiß Keyboard, beziehungsweise auf diesem Nippel-Dingsi, das halt so drücken und dann steht da halt so Kairi Sane, weißt du?
Ja.
Vor Thomas Gottschalk.
Ja.
Man hört nur so aus dem Hof. Kairi! Dann geht sie so weg.
Niemand danach 1990 geboren ist, versteht uns.
Hat irgendeine von diesen Anspielungen verstanden.
Nippelboard, ey. Ja.
Naja.
Ja, ganz schlimme Segmente Backstage da mit den Japanerinnen. Ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Ja.
Ja, ist richtig.
Ja.
Also da gibt's, glaube ich, also es fällt mir schwer zu sehen, wie man das gut finden
sollte. Wie sind wir denn jetzt von Roman Reigns zu Stefan Raab gekommen, Alter?
Über Naomi.
Ja, ja, logisch. Ja. Dann ergibt genau alles Sinn. Ja. 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 Gut, aber mal was Schönes. Das andere Post-Match-Segment, was halt wirklich Impact hatte, war halt der Low-Blow in dem Fatal 4-Way Main-Event von Becky Lynch gegen CM Punk.
Ja.
So, ne, das war interessant für mich, weil ich möchte halt eigentlich immer Mixed Gender Factions haben, so, ne? Das haben wir bei Judgment Day gesehen, das ist fantastisch funktioniert.
Ja.
Und auch vor allem die Frauen nach vorne bringen kann im Wrestling.
Ja,
Rhea Ripley ist durch Judgment Day groß geworden. War Rocks vorher schon groß, aber richtig groß geworden, sag ich mal.
Liv Morgan,
Alter.
Hat auch einen miesen Sprung nochmal gemacht als Teil von Judgment Day und jetzt ist Roxanne Perez die nächste.
Ja. So. Roxanne Perot? Ja.
Perret.
Ja, wir haben eben gar nicht Jacques Sinat gesagt.
Stimmt, aber wir haben auch noch gar nicht so viel über ihn gesprochen und Logan Paul.
Ja, genau, das war für mich noch ein Hängenbleiber. So.
Auf stark. Jeden Fall. Also ich Becky Lynch. Becky Lynch hat im Moment einfach ein Promo-Game aus dem Himmel. Es könnte schöner einfach nicht sein. Also wie sie dann bei der Raw da drauf sich CM Punk entgegengestellt hat, im wahrsten Sinne entgegen und in den Weg gestellt, um dann nochmal auf diesen Low-Blow zu referenzieren und zu erzählen, wie sie sein Sackschweiß von ihrem Arm wischen musste. Entschuldigung, aber für mich als 15-Jährigen ist das super lustig einfach.
Das Zackelwasser, würde man auf Falsches sagen.
Ja, meinst du, steht das da drin?
Ich habe das studiert, das
alles
Buch.
Klar.
Stimmt auf jeden Fall, ja.
Ja.
Das Zackelwasser.
Eau de Sack,
Jacques Chirac, ja. Ey Mann, diese Promo von Lynch gegen Punk.
Jetzt bei Raw.
Ich sag dir was, The Man, Becky Lynch damals und so, krasse Promos, Steve Austin Vibes und so, richtig heftig und sowas. Das hier ist für mich die beste Becky Lynch, die wir je hatten am Mike.
Unterschreibe ich sofort.
Das ist nochmal eine andere Liga. Ey, können wir uns mal einmal kurz vor Augen rufen, dass diese Frau rauskam und einfach einen der besten Mic-Worker ever im Wrestling so fertig gemacht hat, dass der mit einem Bubu-Face aus der Arena gerannt ist.
Ja, Mann.
Becky Lynch hat ihn verbal zerstört, hat dann noch Taunt-Backpfeifen gegeben, die echt unangenehm waren. Mhm. Ich hatte, keine Ahnung, bestimmt 3 Minuten lang so ein unangenehmes Gefühl, weil mir CM Punk so leid tat. Becky Lynch hat den völlig zerfickt von oben nach unten.
Ja.
Inhaltlich, von der Performance her, von der Art, man muss sich das vor Augen halten, dieser Walk, dieser Entrance Ramp in Paris, die war echt lang.
Mhm.
Und Becky Lynch hat nicht aufgehört. Nope. Er geht, als er es dann irgendwann geschafft hat, ihr zu entkommen und ihren Backpfeifen zu entkommen und so, hat sie nicht aufgehört. Sie hat einfach weitergemacht, immer irgendwas hinterhergebrüllt, mit einer Sicherheit und einer Biestigkeit da drin. So eine Bitch einfach.
Und einem nicht aufhörenden Pool von Beleidigungen. Ja. Ist ja auch also bemerkenswert.
Und Punk konnte dem nichts entgegensetzen.
Nein.
Weil er kann ja so, ne, ja. Babyface bei WWE erhebt nicht die Hand gegen eine Frau so. Das würde Punk nicht machen. Cool. Aber er konnte ja nicht mal am Mike was sagen. Er hatte ein Mikrofon in der Hand, aber hat, konnte da jetzt auch nichts gegen sagen. Er hat einmal was angesetzt, dann hat er aber zurückgezogen. Becky Lynch hatte permanent Augenkontakt mit ihm. Also wirklich, diese,
ja,
vor allem diese Sicherheit möchte ich betonen, die Becky Lynch hat. Das habe ich bei keiner anderen Frau im Roster so. Rhea Ripley ist da drunter nochmal irgendwo eine Stufe.
Ey.
Was Lynch hier geleistet hat, ist unfassbar.
Ich gehe noch einen weiter. Diese Performance von Becky Lynch mit der Mimik, so, ne, mit der Körpersprache und vor allem mit diesem Augenkontakt, der ja auch als Seth Rollins dann hinter ihr auftauchte und CM Punks Blick von Becky Lynch wegwich, aber sie blieb die ganze Zeit auf ihm, aber mit einem Starren, so, ja, dass zu keiner Sekunde halt den Fokus verloren hat. Sie war die ganze Zeit komplett in dieser Rolle und fixiert auf ihn und ihren Hass auf sie und all das, was sie an ihm widerlich findet und so.
Sackschweiß unter anderem.
Ja, aber ne, auch so, sie hat ihm ja legitime Vorwürfe auch gemacht, so, für die er zwar ein Stück weit vielleicht nichts kann, aber dennoch hat sie ein Problem, das man nachvollziehen kann, weil er halt für etwas steht, das problematisch für sie ist und so.
Ja.
Aber diese Performance, was sie da gemacht hat, was sie alles gesagt hat, wie sie es gesagt hat und wie sie halt auch in den Momenten, wo sie nichts gesagt hat, am Start war, das ist eine Peak-Performance. Also wer ist denn gerade überhaupt insgesamt aktuell im Wrestling auf dem Level wie Becky Lynch gerade? Jetzt mal völlig geschlechtsunabhängig.
Ja, niemand.
Welcher Mann hätte dir denn diese Performance gegeben?
So. Vielleicht Kevin Owens oder genau, so. Aber
vielleicht Kevin Owens.
Sonst. Vielleicht
das
Kevin
ist,
Owens.
Das ist aber, da, also wirklich.
Ja. Ja. Das ist wild.
Diesen Level von so auf der einen Seite Delulunis und auf der anderen Seite aber trotzdem Legitimität zu halten, ist fantastisch. So, also sie kriegt es ja einfach hin, dass alles fundiert ist und trotzdem drüber. Das ist großartig.
Ich finde die gar nicht Delulu. Delulu bist du eigentlich nur, wenn du völlig desillusioniert irgendeinen Scheiß laberst. Die hat ja wirklich Punkte.
Ja, ja,
die hat ja sogar auch nicht nur gesagt, meine Matches wurden irgendwie durch Chance von dir irgendwie abgewertet, sondern auch die von anderen Leuten und so. Das heißt, sie hat immer noch so einen universelleren Anspruch da drin, in dem, was sie inhaltlich sagt. Sie ist halt ein bisschen, ja, weiß nicht, in der Fehde mit Valkyria war sie so ein bisschen manisch abgetrieben, so, ne? Aber jetzt so mit dem, was sie Punk gegenüberstellt, wo sie auch nochmal die Gründe rechtfertigt und aus ihrer Perspektive schildert, warum ihr Ehemann Rollins irgendwie was gegen ihn hat und so. Das hat schon alles Hand und Fuß und wird halt mit dieser Überperformance dann total, keine Ahnung, glaubwürdig so. Wenn du etwas mit jeder Faser deines Körpers zeigst so, dann hat das ein Gewicht, ey.
Voll. Finde ich auch. Und trotzdem streut sie dann halt noch so diese typische Becky Lynch drübernis dann doch wieder ein und sagt dann halt irgendwann, it's about me now, so, ne, und bezieht es dann doch wieder alle, also, weißt du, sie ist halt auf diesem Weg, wo man sagen könnte, oha, ist das gerade, also ist, sie hat ja Punkte, da könnte man als Publikum jetzt aber auch hinter ihr stehen, ehrlich gesagt, weil sie spricht ja gerade schon irgendwie für eine Ungerechtigkeit gegenüber der Women's Division, so, ne, gegenüber allen und viele dieser CM Punk Chants, unabhängig davon, ob sie in Matches von Frauen stattfanden oder halt von irgendwelchen anderen Cardworkern, sind ja auch ehrlicherweise respektlos gegenüber den Workern, so. Da kann man sich als Publikum auch schon mal kurz unangenehm auf das eigene Fehlverhalten hingewiesen fühlen, so. Ja. Und dann kriegt sie es aber hin und kommt dann wieder zurück zu halt ihrer starken Wrestling-Figur, die sie ja trotzdem immer noch hat. So, ne? Sie macht einen Kritikpunkt und sagt dann aber in der Konsequenz so, und jetzt muss es aber um mich gehen, so, weil scheiß auf diesen ganzen Fick, der vorher war, so, das ist jetzt meine Zeit, unsere Zeit, so, wir machen das jetzt hier, so, und sagt dann halt einfach zu ihm, und du passt nicht in die Vision.
Ja.
So. Das ist schon,
ja, stimmt.
Schon drüber.
Ja.
Aber geil, aber es ist halt, das ist halt so auf der Überholspur dahin gefahren, so, von diesem wirklich glaubwürdigen Fundament, diesen Punkten, die sie hat, die man, finde ich, schwer abstreiten kann, halt so schnell hingerast zu der Konsequenz, dass man gar nicht merkt, dass das schon auch einfach ein bisschen weit gefasst ist, so. Ich liebe das voll. Ich finde das so geil anzugucken.
Ey, Mann, wenn du jetzt wirklich Becky Lynch bei The Vision hast, ne, und es gibt harte Indizien dafür. Ne? Sie hat das nicht offiziell gesagt und es gab auch noch nicht dieses Bild, wo alle fünf von The Vision irgendwie nebeneinander stehen oder so. Aber sie hat schon von der Vision geredet, in der sie offenbar steht. Sie hat eingegriffen und ihrem Mann geholfen, diesen Titel zu verteidigen und so. Spricht schon echt dafür, dass sie da jetzt drin ist. Stell dir allein mal vor, was willst du denn machen, wenn du da gegen Paul Heyman, Seth Rollins und Becky Lynch am Mic stehst. Die töten doch alle.
Ja.
So, und dann hast du noch irgendwie Bron Breakon und Bronzerie da als Muskeln, so, die übermäßig dargestellt werden.
Bronzerie.
So, das ist eine unfassbare Faction, wenn das jetzt wirklich die Faction ist.
Ja, und ich mag sehr gerne, dass sie genau das gerade im Dunkeln lassen und hinauszögern, dass Seth Rollins oben auf der Rampe stehen blieb und nicht zu Becky Lynch runtergegangen ist bei Raw jetzt. Ne? Es gab natürlich diesen Moment, die Post-Match-Celebration mit den beiden am Ende von Clash in Paris. So, aber jetzt so bei Raw, es geht nicht einfach direkt weiter, alle kommen zusammen raus, guckt, wie krass wir sind, sondern nee. Und das mag ich halt auch daran, dass Bronson Reed und Bron Breakker für sich auftreten. So, The Vision zeigt gerade Stärke da drin, dass es schon reicht, wenn zwei von denen rauskommen und ihr Ding machen. Die müssen nicht alle aufeinander schicken. So. Die sind so stark, jeweils für sich, dass sich Becky Lynch, dem, du hast es gesagt, einem der besten Mic-Worker im Wrestling, so ever, einfach so gegenüberstellen kann und den Scheiße aussehen lassen kann, ohne dass Seth Rollins kommt halt raus, sagt zwei Sätze und lacht so und guckt sich das vergnügt an und geht wieder raus, so, weil er genau weiß, Becky regelt das halt so. Der kommt ja wirklich einfach nur raus, um Punk kurz auszulachen,
dann ist er weggegangen,
und geht einfach wieder so, weil er weiß, ey, Becky regelt das halt. Die macht den auch so nass. Gar kein Ding. So. Das glänzt von so ein Selbstbewusstsein, das die jeweils haben.
Ja.
Das ist schon geil. Das ist schon wirklich geil.
Alles im Griff. Ja.
Das ist eine starke Faction.
Ich freue mich auf Survivor Series. Ich mochte deinen Take darauf aus der Preview, dass man da vielleicht so Vision gegen und dann halt eine andere Faction bekommt. Ja. So, wenn das irgendwie eine Bloodline-Faction dann wäre, gerne, nehme ich so. Mal schauen, wer dann da drin ist. Und mit wem sie kollaborieren dann.
Ja.
Kollaboration. Klingt eher spanisch.
Das stimmt.
Kollaboration? Ja, keine Ahnung.
Naja, aber für eine Kollaboration brauchst du ja mehrere Kollaborateur.
Kollaborateur, Maximo. Ja.
Ein Kollaborateur, une Kollaborateuse.
Ja, so ist es. Ey Leute, das ist vorbei nach dieser, ne? Das ist jetzt halt vor Clash in Paris und nach Clash in Paris, danach endet der Scheiß.
Oui.
Yo, zum also Glück, cool. Das
ist kein Clash in der Pfalz, aber dafür werden wir jetzt auch inzwischen bestens gerüstet.
Clash in Pfalz, gibt's da Städte? Haben die Städte in der
Pfalz? In der Pfalz?
Ja.
Weiß nicht, wie heißt die Hauptstadt von Mordor? Es hat eigentlich keine, ne?
Vulkan.
Ja. Diese mit dem Turm, so. Wie ist denn eine berühmte deutsche Stadt mit dem Turm? Keine Ahnung.
Köln.
Ja. Köln ist aber nicht in der Pfalz, oder?
Nee.
Gut.
Da ist ja noch. Nein. Nee, die Kirche hätte sich niemals in die Pfalz gewagt.
Ja. Weihwasser verpufft augenblicklich, wenn man die Grenze zur Pfalz übertritt.
Sakral, ey. Ja.
Ja.
Gut, so viel zu Becky Lynch. Gut, dass wir darüber geredet haben. Das ist, glaube ich, der Wrestling-Charakter, die Figur im Wrestling, die mich gerade am meisten an den Eiern hat. So, ist geil.
Nicht nur CM Punk, sondern auch dich.
Ja.
Das ist schön.
Ja, stimmt.
Ich finde es tatsächlich geil. Und was ich daran wirklich sehr, sehr mag, ist, also ja, es ist Becky Lynch. Und es ist die Frau, die am wenigsten von allen das Problem hat, dass sie zu wenig Charakter hätte oder sowas. Aber du steckst jetzt halt gerade endlich, also wirklich endlich, eine Frau in deine Main-Storyline. So. Hm. Judgment Day war nicht die Main-Storyline. Rhea Ripley war mal für einen Moment auf jeden Fall unter den drei größten Stars von WWE, aber so endgültig die Main-Storyline, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde.
Rhea Ripley hatte noch nie ein WrestleMania-Main-Event im Gegensatz zu Becky Lynch.
Ja. Und dass wir das jetzt wenigstens haben, so dass in wirklich dieser Geschichte endlich halt eine weibliche Protagonistin eine so starke Rolle spielen soll, finde ich fantastisch. Und ich hoffe, und hier ist die Überleitung, und es fühlt sich weird an, das zu sagen, was ich gleich sage, ich hoffe halt, dass das nicht einfach nur eine Steigbügelhalterin in dem Fall, für einen Auftritt von AJ Lee bei der WWE ist, sondern dass die Integration von Becky Lynch in The Vision etwas Nachhaltiges ist, dass diese Faction auf Dauer stärkt und begleitet, weil dieser Allmachtsanspruch, den die haben, ja, wenn man sagt, wir sind The Vision, wir sind das, die eine Vision für Wrestling, die muss doch einfach eine Frau beinhalten, die muss Frauen, also ja. Women's Wrestling mit ja. beinhalten. So.
Ja, glaube ich auch. Guter Take. Wir können auch reingehen. Ne? Becky Lynch hatte während ihrer Promo AJ Lee Chance zu bearbeiten, die sie auch bearbeitet hat. So, sie ist drauf eingegangen, hat immer zweimal, glaube ich, gesagt, irgendwie, ja, die arbeitet hier nicht. Auf Deutsch dann auch, hat sie einfach mal ja. so gesagt. CM Punk ist gar nicht drauf eingegangen. Stoneface, also hat nichts gemacht in der Hinsicht. So, und die Gerüchteküche brodelt halt so, ne, seitdem. Ne? Du hast jetzt hier Rollins und Lynch auf der einen Seite und du hast CM Punk auf der anderen. Und die Leute wollen jetzt halt AJ Lee haben, reden sie quasi schon herbei. So, gleichzeitig hast du bei Raw jetzt gesehen, dass CM Punk kurz mit Rhea Ripley? Geredet hat, so. Das heißt, die verstehen sich auch gut, waren ja. so ein bisschen Broski miteinander, so. Auch ein Pfad, wo man die Zuschauer, glaube ich, hinlenken will, gedanklich, so dass das eine Möglichkeit wäre. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht an AJ Lee.
Ich glaube an AJ Lee grundsätzlich, aber an einen Auftritt von ihr in dieser Konstellation, da würde ich jetzt auch kein Geld drauf wetten. So, CM Punk hat ja noch sich von Becky Lynch, bevor er dann schmollend ging, die Rampe hinauf, verabschiedet mit "Du wirst das bereuen." Mhm. So. Aber ich glaube halt, also AJ Lee in allen Ehren, ne? Aber AJ Lee ist ja nun zu keiner Phase ihrer Karriere auf dem Level gewesen, wie das Becky Lynch jetzt ist. Und niemand, vor dem Becky Lynch Angst haben sollte, es sei denn, AJ Lee hat in den letzten 10 Jahren heimlich, keine Ahnung, mit Shayna Baszler trainiert oder so. kann ich nur empfehlen. Gute Erfahrung.
Naja, ja, billig. Ja.
Nee, aber im Ernst.
Bitte niemand mehr nehmen in diesem Leben.
Ja. Im Ernst jetzt. Also, ne, das ist ja keine Drohung von Punk sozusagen. Ja, meine Frau schlägt dich. Sondern eher Rhea Ripley ist da der naheliegende Gedanke. Vor allem, wenn die beiden vorher vor den Toren der Arena standen und da so dran lehnten, halt kurz vor dem Flirt.
Ja.
So, es war schon eine weirde Inszenierung, um ehrlich zu sein. bevor dann Punk rausging in den Ring. So. Ja, keine Ahnung, ist schon. Man will natürlich das haben, dass Leute munkeln, aber ich glaube nicht, dass wir das kriegen.
vor allem, ich kann es mir schwerlich vorstellen. Also AJ Lee ist halt keine Drohung.
AJ Lee war schon groß damals. Die hatte schon in ihrer Zeit als Divas-Champ auch so Pipebomb-Segment. Ich erinnere, wie sie da die ganzen Divas im Ring mal zerstört hat und so.
Ja.
Mein Problem ist eher, ich glaube einfach nicht daran, dass man eine AJ Lee nach irgendwie über 10 Jahren Ringabstinenz jetzt in so eine Main-Event-Storyline packen kann. Ich glaube, da ist sie einfach nicht so vom Wrestling her. Und ein anderer Punkt ist, ey Mann, AJ Lee kennen auch nur Leute, die vor 10 Jahren Wrestling geguckt haben.
Ja.
Also CM Punk ist, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen bekannter gewesen und kann man jetzt bringen, der hatte irgendwie dann noch seine AEW-Zeit und so. Also die ganzen Neulinge im Wrestling der letzten 10 Jahre können mit AJ Lee gar nichts anfangen.
Ja, und es ist halt auch eine extrem, also ich wüsste nicht, was der Out dann sein sollte. Es ist ja keine nachhaltige Nummer. Also weißt du, wenn du sagst, du hast ja jetzt Division, so AJ Lee kommt da ja nicht rein für irgendwie ein Match oder eine Handvoll Matches und dann ist das Becky Lynch-Problem gelöst oder sowas. So, ich denke auch, man muss da eher jemanden hernehmen, der ein dauerhaftes Interesse auch einfach daran hat, etwas an der Durchsetzung von The Vision zu korrigieren. Das kann AJ Lee ja wirklich relativ egal sein. So, weißt du? Also da ist Rhea Ripley schon die sehr viel naheliegendere Lösung in vielerlei Hinsicht.
Gab es irgendwann in den letzten Wochen mal Interaktion und Gekratze zwischen Ripley und Lynch?
Jetzt so unmittelbar in letzter Zeit, glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht.
Nee, aber also Lynch ist ja zurück und hat sich um einen anderen Titel gekümmert, ne?
Ja, ja, genau. Und so. Ripley ist eigentlich immer noch im World Title Picture oder möchte gerne, kommt nicht rein.
Ja.
Ripley hat einfach nichts zu tun. Also sie hat gerade Zeit, theoretisch, um CM Punk zu helfen, den sie offenbar mag. So, du hast den beiden ja gerade eine Affäre unterstellt. L'affaire.
Ja.
Ménage à
deux.
Was ist das für eine Sprache? Ja. Also ich, genau. Du ziehst auch, also Rhea Ripley ist der Star.
Ja,
in der
schon.
Women's Division, ne? Also jetzt mal aus Publikumssicht gesprochen, so, ne? Die ist übers Wrestling hinaus richtig krass bekannt, so, das haben wir spätestens von Leni Lessmann, Shoutout Leni, erfahren, so, dass Leute Rhea Ripley kennen, die gar nichts mit Wrestling zu tun haben.
Ja.
Weil sie einfach dieser Star ist.
Drake hat letztens gesagt, Rhea Ripley ist seine Muse.
Die Muse, ja. Wild.
La Muse
Ripley. Dann habe ich aber heute noch gelesen, dass Taylor Swift mal irgendwann bei Jeff Jarrett damals ein Hauskonzert gegeben hat, 3 Stunden lang, als sie noch nicht so groß war.
Oh.
Ich krieg ganz komische Crossovers zwischen Musik und Wrestling momentan und reingespielt.
Ja.
Irgendwelche Feeds. Feeds.
The Fute.
Fuß. Ja, komisch. Okay, schauen wir mal.
Let's see. Aber auf jeden Fall, dieser Weg für Becky Lynch auf jeden Fall fantastisch. Kleine Fußnote für mich. Becky Lynch sollte aus meiner Sicht für diese Rolle eigentlich einen World Title haben und nicht diesen.
Hm.
Der ist mir zu klein dafür.
Wir hatten gerade den World Title.
Den einen, der eine ist vakant und den fechten dann Io Sky.
Das ist ja Raw. Das ist der Raw Title.
Stephanie Vaquer untereinander aus.
Das ist genau. Der Raw Title.
Und den anderen hat Tiffy.
Okay. Ja. Die Women's World Title sind gerade nicht so präsent.
Nee.
Also gut, der eine ist nicht da. Das Match musste jetzt irgendwie verschoben werden. Ja. So. Naomi gegen Vaquer war ja für Paris geplant.
Aber das mit dem Nicht-Präsent kann auch an uns liegen, ne? Weil wir nicht besonders viel Genuss von Tiffany Stratton versus Jade Cargill erwarten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Wahrnehmung anderer, die ein bisschen mehr von Jade Cargill halten und ihrer Sensationalität, und auch Tiffany Stratton wird ja durchaus laut vom Publikum begrüßt, wenn sie Hallo sagt.
Mehr sagt sie auch nicht.
Also ne, das kann auch ein bisschen schiefe Wahrnehmung von uns sein.
Maybe. Weiß ich nicht. Wer mag denn Jade Cargill?
Weiß ich nicht. Ich hab vergessen, wie ihr Ehemann heißt. Der ehemalige Baseball-Profi.
Jean Cargill.
Meinetwegen heißt er so.
Jean-Claude Cargill.
Jean-Jacques.
Cargill.
Ich finde, Depardieu klingt wie eine Entschuldigung.
Ich finde, Depardieu klingt wie eine Darmkrankheit. Vielleicht, wenn man zu viel Hackfleisch isst.
Oh, oh no! Oh, oh no!
De Patio! De Patio, merde!
Ja. Oh Gott, ist das erbärmlich.
Ah, gut, ja.
Habe ich in diesem Podcast mal erzählt, dass ich, weil ich in Schleswig-Holstein auf dem Lebensraum der dänischen Minderheit zur Schule gegangen bin.
Was ist denn der Lebensraum der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein?
Es gibt eine dänische Minderheit.
Haben die so eine Konklave, so ein Ghetto, so ein Reservat?
Es gibt in Schleswig-Holstein eine dänische Minderheit, die garantierte die einen garantierten Parlamentssitz hat, ja.
Ja, die sind auch immer bei den Wahlen da am Start,
genau.
Und so, ne?
Ja, genau.
Aber haben die so ein Reservat wie irgendwelche
Nein.
Natives in.
Nee, also, das nicht. Nein, aber.
Das, was sind denn das für Opfer?
Aber es gibt so ein Gebiet halt, wo, ne, wo sich so, wo. Es gibt in Husum zum Beispiel, wo ich zur Schule gegangen bin, gibt es das Husum-Hus.
Huren.
Das ist tatsächlich so ein Ort quasi, der sich mehr oder minder um die Belange kümmert. Und es
in
gibt,
dem Fall minder, weil es Minderheit ist.
Genau. Und es gibt eine dänische Schule tatsächlich. Und okay. Ich hatte, und das ist jetzt die eigentliche Geschichte, auf die ich hinaus wollte, weil ich auf dem Gebiet der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein mein Dasein gefristet habe, hatte ich die glorreiche und für alle gewinnbringende Möglichkeit, Französisch in der Schule ein Jahr früher abzugeben, im Tausch für Dänisch als Fremdsprache.
Ja.
Was sehr viel zielführender ist, weil man Dänisch sehr schnell lernen kann, weil es klingt wie ein lustiger deutscher Dialekt, wie zum Beispiel Pfälzisch, mit englischer Grammatik, was basically einfacher für alle ist.
Voll.
So.
Ja.
Ja. Von Dänisch ist mehr hängen geblieben als von Französisch. Merkt man jetzt vielleicht nicht, weil mein französischer Akzent perfekt ist.
En point. En point.
En point.
En point.
Aber also tatsächlich, Dänisch kannst du halt nach einem halben Jahr sprechen.
Ja.
Das ist super geil. Ja, das nur ja, so als Randnotiz.
Ja, geil.
Und damit kann man automatisch halt auch Schwedisch halbwegs verstehen und so, ist mega geil.
Ja. Lustig. Sprachwissenschaft, eigentlich eine interessante Gemengelage.
Ja.
Sollte man eigentlich studiert haben. Oder so.
Oder so. Hilft auch dabei, zum Beispiel Becky Lynch zu verstehen. Husband.
Osborn.
Osborn? Ja.
Wie sie.
Osborn. Ozzy Husband.
Ist das gerade ein Fiebertraum von mir oder hat Becky Lynch in irgendeiner Irland-Show. Nee, in England. Birmingham. Da hat sie doch Ozzy Osborn gesagt.
Genau.
Das Beste, was hier aus Birmingham je kam, ist vor einer Woche gestorben.
Ja.
Oder so, hat sie
genau
gesagt.
Das hat sie
Alter
gesagt.
Schwede vom Monat.
Ja.
Ey, was für ein Spruch, Alter. Aber gleichzeitig cool, weil es ja auch gut für Ozzy ist. Also, es ist ja netter.
Ey, Becky Lynch kriegt diesen Tanz auf Messers Schneide so geil hin.
Ja.
Also, auch hier wieder, ne? Einfach irgendwie einen geilen Punkt zu machen. Aber trotzdem eklig dabei zu sein, es ist schon fantastisch.
Ja.
Sie macht das super. Sie macht das wirklich, wirklich gut.
Können wir gleich mal eine Top 7 machen? Der besten Talker, wenn sie auf Peak-Level sind?
Ja.
Im Wrestling so?
Ja. Lass.
Aber jetzt?
Ja.
Ja, okay. Becky Lynch.
Kevin Owens.
Kevin Owens, ja. So. Leider nur eine Top 2 geworden. Alles andere ist zu weit weg. So.
Es stimmt halt.
Ja.
Es stimmt. Danach kommt lange erstmal nichts.
Ich glaube auch.
Ja. Paul Heyman.
Paul Heyman.
Paul Heyman.
Absolut.
Gebe ich dir noch.
Paul Lemont. Paul Lemont. Ah, oh, Paul Lemont. Oh. Paul Lemont de Patieu. Hospital.
Oh Gott. Nee, aber den würde ich mit in diese Top 3
ja,
packen.
Ja, die drei sind da.
Und dann, nee, CM Punk hat zum Beispiel einigen Abstand.
Was ist mit Sami Zayn?
Nee.
Der hält halt Face-Promos. Die sind halt nicht so schockierend und nicht so, weil wir sprechen gerade hauptsächlich von Heels. Ne? Wir benutzen Becky Lynch und Kevin Owens und Paul Heyman alle in ihrer Top-Heel-Persona.
Jein. Also Becky Lynch hat mir auch als Face the Man Promos auf dem Level gegeben.
Mhm.
Mich persönlich kickt das jetzt ein bisschen mehr. Das ist aber mehr ein Geschmacksding.
Mhm.
So, ich sag, Becky Lynch hatte in der Hochzeit von The Man eine Performance auf diesem Level, auch als Face. Kevin Owens nicht. Kevin Owens Top-Performance ist Heel.
Auf jeden Fall.
Zweifelsohne.
Was mit John Cena?
Starker Punkt.
Für mich die beste Face-Promo.
Ja, John Cena in guter Form, ja, ist richtig. John Cena jetzt auch zum Beispiel gegen Logan Paul, großes Kino, macht schon Spaß. Ja, ist richtig.
Sollen wir den hier reinpacken?
Mit dem gebührenden Abstand, den wir genannt haben, ja.
Ja,
ja, würde ich schon sagen. Was mit The Rock?
Das sage ich jetzt nicht nur, weil er gerade keine Muskeln hat. Aber The Rock ist mir zu unpointiert. Ich glaube, The Rock redet zu viel. Das ist ein bisschen sein Konzept auch. Wir hatten darüber gesprochen,
ja,
als er letztens da war. Aber mir fehlt oft die Pointe. The Rock ist sehr repetitiv in dem, was er sagt. Er wiederholt ganz viel von dem, was gesprochen wird. Es ist, der ist unter solchen Leuten wie, auch wie Austin sogar. Austin ist so eindimensional in dem, was er macht, aber das macht er so perfekt irgendwie. Oder so, weiß ich nicht. So CM Punks und so, die haben mehr, die reden pointierter als Rock. Ich fand den unterhaltsam, aber nie so richtig gut.
Ich finde Rock sauwitzig, also Rock tatsächlich auch als Face in seiner besten Form, finde ich. Also seine Legende hat auch ein bisschen gebröckelt jetzt unter dieser irgendwie weirden John Cena Heel Performance, muss man sagen. So, Final Boss, alles cool, aber jetzt so zuletzt schwierig. Wobei er auch als Final Boss 2 echt beschissene Promos hatte, die nur aus Wiederholungen bestanden. Aber ich check, was du meinst. Es war dann halt doch relativ schnell Gimmick-Abspul-Stuff, ne? Ja, okay, gebe ich
dir. Nur weil wir reden ja von den Leuten in ihrer
absolut
Peak, Prime. So, ne?
Ja, ja. Aber auch Phase. Dafür galt das ja. So, also The Rock war schon immer auch viele Catchphrases.
Ja. Ist CM Punk besser oder ist CM Punk wegen der Pipebomb so ein bisschen glorifiziert und vielleicht gar nicht so gut?
Nein, doch. CM Punk ist fantastisch. Siehe zum Beispiel auch seine AW-Zeit und seine Performance mit MJF.
Dann muss er hier rein.
Ja.
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 Okay.
Ja.
5.
Apropos MJF. MJF?
Oh. Oh, damn it. Zur AW rübergehen.
Michael Joachim Friedhelm?
Michael Joachim Friedhelm. Boah. Ja. Ist nicht so mein persönlicher Geschmack. Ich mag lieber solche so Hangman-Style, die so ein bisschen.
Mir fällt's schwer, ihn reinzupacken, weil ich habe von MJF, also bis einschließlich so Anfang seiner World Champ Zeit hätte ich gesagt, ja, safe, so, aber dann hat's halt echt arg gebröckelt irgendwann. Dann hat es echt arg gebröckelt.
In dieser Phase mit Cole und so.
Genau, wo ihm das Fingerspitzengefühl, das ihn vorher ausgezeichnet hat, bei all seiner Übertriebenheit, halt echt abgegangen ist. So, es hat also wirklich, das hat starke Spuren bei mir hinterlassen.
Ja, fuck, ey, weiß nicht.
Ich sehe den jetzt nicht in der Top 7.
Ah, oh, der macht das auch erst ein paar Jahre, ne?
Ja, ja. Er kann da wieder rein, aber er muss jetzt erstmal wieder aufs. Und alles, was ich zuletzt gesehen habe, jetzt auch so gerade Richtung Hangman, ist wieder fantastisch. So. Jetzt, wenn er Wut im Bauch hat, wieder. Ja, aber diese Phase zwischendurch, die hat ihm für mein Bild von ihm nicht gut getan. Aber, und wir sind ja, die Prämisse war, in ihrer Peak-Performance. Und da würde ich sagen, MJF gehört tatsächlich auf jeden Fall auf diese Liste.
Okay. Ich würde Adam Page eher reinbringen.
Ich nicht. Und zwar mit Abstand nicht zwischen den beiden. Weil Adam Page kommt für mich überhaupt nicht über auf einem Punkt eine krasse Performance am Mic abliefern, sondern über die ganze Zeit eher sein und immer wieder etwas bedienen und dann kocht das wieder so über, aber wir reden ja von, so würde ich es zumindest verstehen, du kommst raus und du ballerst eine Performance raus und man ist so Und das ist Page für mich nicht. Das war jetzt auch nach dem Titelgewinn nicht. Das war nett so und er hat alle richtigen Knöpfe gedrückt, aber weißt du, wenn das seine Debüt-Performance gewesen wäre, so, und man wäre nicht mit all dem aufgeladen, was er mitbringt, dann hätte das halt nicht so gezündet bei mir. Wie das jetzt beispielsweise bei einem MJF ist, wenn jeder Auftritt von ihm sein erster Auftritt wäre, dann wäre ich so, boah, fuck, was ist los?
So. Okay, wenn es ums reine Mic geht, verstehe ich, was du sagst.
Als Charakter?
Page setzt sich zusammen aus so vielen Dingen und die sind nicht nur Micwork und deswegen funktioniert auch sein Micwork gut, weil das andere da einfach unterstützt und so. Naja, ja.
Als Charakter würde ich Page in diese Liste packen, da bin ich voll bei dir, aber wenn wir jetzt wirklich so über die Fähigkeit am Mikro sofort alles zu vereinnahmen, dann würde ich sagen, nicht ganz.
Okay, sehe ich.
Sehe ich aber auch niemanden bei AEW außer MJF auf dem Level.
Ja, ne? Don Callis?
Ne.
Okay.
Na, also.
Action and Ready? Was ist los, Mann? Action and Ready.
Ja.
Ist der noch da? Keine Ahnung, ist mir scheißegal, lass nicht über den reden. Ja, okay, nee, da ist dann tatsächlich niemand eigentlich, ne?
Was haben wir denn jetzt? Becky Lynch hatten wir hatten Kevin Owens, wir hatten Paul Heyman, wir haben CM Punk mit reingepackt und MJF.
Ja.
The Rock haben wir rausgezählt.
Ich würde ihn kurz mal rausnehmen.
Ja, ist fair. Zwei fehlen
uns. Cena ist drin, Alter.
Cena ist drin, wir haben okay, sechs. Dann fehlen uns noch
einer. Einer noch. Oder ein Nee.
Ein Nee oder ein Nee.
Gibt es noch irgendeine Frau, die gut redet? Toni Storm ist halt so spezialistisch in ihrem Dasein.
Toni Storm ist ein sehr interessanter Take, ja.
Muss man drüber reden zumindest, weil die kommt halt raus und bringt Dinge, die so neu sind, so frisch sind und so mit ihrem Charakter verwoben sind.
Ich liebe das, was Toni Storm gerade macht, sehr. Vor allem am Mic. Im Ring ist es okay.
Da geht ja nur um Mike gerade.
Ja, ich weiß. Ich wollte nur einmal das so. Und natürlich macht sie das, was sie macht, gut, aber 85% von der Wirkung, die das, was sie macht, hat, kommt davon, weil das Gimmick geil ist und nicht, weil ihr Mic-Work so gut ist.
Also geht so ein bisschen in die Hangman-Sache, warum der nicht drin ist, so, ne?
Ja, schon.
Ja.
Würde ich schon so sehen.
Ja.
So, weil,
ja.
Keine Ahnung, wenn ihre ganzen sexualisierten Anspielungen oder so nicht ein Running Gag wären, dann wären sie halt auch einfach nur das.
Mm.
So, dann wären sie irgendwie Billo.
Ja.
Nee, Toni Storm sehe ich nicht.
Okay.
Sehe ich auch nicht. Aber sehen wir, gibt es überhaupt Rhea Ripley? Nee.
Nee.
Charlotte Flair? Nee.
Uh-uh.
Auch nicht auf ihrem Besten.
Nee, bei den Frauen.
Liv Morgan? Nee.
Schnell dünn. Leider werden Frauen im Wrestling immer noch oft zu affektiert dargestellt.
Mhm.
Das stößt mich immer so ein bisschen ab. So, die sind immer ein bisschen zu künstlich und so.
Da ist Becky Lynch schon wirklich mit weitem Abstand vorne.
Ja. Was ist mit Roman Reigns?
Nee.
Steve Austin?
Nee. Also für mich nicht. Du hast ja gesagt,
relativ
eindimensional. Ich fand auch nie seine Sprüche so geil. So, nee.
Ja.
Steve Austin kommt auch so über den Gesamtauftritt. Das ist nicht das Mic-Work, das ist die Performance seines Charakters.
Okay, so. Okay.
Für mich. Ist eine harte Liste. Wir haben noch nie so eine harte Tür an der Liste gehabt.
Ja, die ist heftig.
Wirklich.
Die ist heftig. Mir kommt es vor, als wenn das so eine Liste ist, die müssten wir eigentlich schon mal gemacht haben, aber haben wir in der Form nicht. In 7 Jahren nicht.
Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch, aber wissen es nicht mehr und hatten vielleicht dann auch nicht so eine harte Tür.
Ich finde Sami Zayn schon krass, ja, Mann.
Ich wollte auch gerade sagen, wollen wir mal kurz zu dem zurückkommen.
Der hat schon diese unfassbare Glaubwürdigkeit in seinem Charakter. Der ist wir bezeichnen ihn immer als die moralische Instanz von WWE.
Ja.
Der kann nicht nur sich selbst, sondern Gegebenheiten, Dinge, etwas, das gerade passiert, den Zeitgeist, halt unfassbar gut, prägnant, emotional darstellen. So, das ist... Der hat schon eine besondere Fähigkeit am Markt. Ich glaube dem alles so.
Ja, das stimmt schon.
Mehr als Cody Rhodes, über den wir hier gar nicht reden.
Nee, zu Recht auch nicht. Finde ich.
Ja.
So, Peak Sami Zayn.
Ja.
Muss es dann ja sein. Wann war oder ist Peak Sami Zayn?
Boah, schwer zu sagen bei ihm.
Das ist halt so ein bisschen der Punkt, weil...
Schwer zu sagen.
Dadurch, dass Sami halt so diese immer wieder Stehaufmännchen und in jeder Gelegenheit, wo man ihn braucht, wieder auftauchen, Stellung einfach hat bei WWE, jetzt seit einer ganzen Weile schon.
Mhm.
Und ja auch nie World Champ war. Mhm. Nur Tag Team World Champ, so. Und sonst halt die kleineren Singles-Titel. Das ist so, schon so ein bisschen so, naja gut, er hat immer mit den Besten mithalten dürfen, um sich dann geschlagen zu geben.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Also
ja.
In diesen Underdog-Situationen, die er dann immer wieder hatte, naja gut, als Underdog hast du halt immer so eine Puncher's Chance, wie man so schön sagt.
Mhm.
La Chance du Punch.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob er das so richtig überhaupt schon unter Beweis stellen konnte. Auf die Art. Okay. Gleichzeitig, wenn ich bei diesem MJF-Bild bin von, wenn der rauskommt und loslegt, dann auch ohne jedes Vorzeichen, so würde ich schon sagen, Sami Zayn kann sofort eine Crowd einfangen, selbst wenn die noch nie von ihm gehört hätten oder so. Also, ja.
Ich würde Sami Zayn aber nochmal zurückstellen, weil bevor ich mir jetzt ein Bier hole, habe ich den richtigen Namen.
Du hast die Lösung?
Ja, ich habe die Lösung
alles gefunden. Klar. Ja, sag.
Peak. Bray Wyatt.
Punkt. Ja. Das ist absolut
wir richtig. Haben einfach Bray Wyatt vergessen.
Das ist einfach die richtige Antwort.
Die richtige Antwort.
Ja.
Brauchst richtig. Du noch einen Spezi?
Ja, gerne, danke. Fuck, Alter, Bray Wyatt vergessen. Das tut weh. Müssen wir jetzt mit leben, dass das Vergessen angefangen hat einzusetzen, was Bray Wyatt angeht.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so dramatisieren müssen, aber wahrscheinlich hast du recht, ja. Dramatange.
Dramatik. Ja, Französisch rettet immer.
Brain. Dramatique. Vaillant.
Michel Vaillant.
War der Franzose der Ficker?
Ja.
Geil.
Wow. Wie kannst du das nicht anhängen? Das geht doch nicht.
Ja.
Oh, das wäre geil in unserem Intro, an der Stelle, wo Richard Flair im Moment ist, mit dem Woo, da einfach das Wow von Michel Vaillant einzubauen.
Wie random das einfach
ohne,
wäre.
Ohne Grund.
Ja. Komplett random, so ein Scheiß. Wirklich eine französische Cartoonserie gewesen?
Keine Ahnung, ob das eine französische Cartoonserie ist, aber der ist doch Franzose, so von der Story her.
Ja, wer Michel heißt, muss Franzose sein.
Genau.
Von der Story her vor allem, ja. Typische Story, die können nur Franzosen haben.
Genau, Rennfahrer. Ja.
Jo, gut.
Aber es ist eine wichtige Frage, ob Michel Vaillant eine französische Produktion ist. Das finden wir doch einmal raus.
Ey, Mann. Kein anderes Land der Welt würde ja. Eine Zeichentrickserie produzieren und einen Franzosen in den Vordergrund setzen, ja. Wenn es nicht französisch wäre.
Ja, ja, ja. Ist sie. Von dem französischen Zeichner und Auteur Jean Graton.
Der hat das Graton erfunden?
Nein.
Und Michel Vaillant? Ja. Was ja. Für eine Legende.
Boah, ist das geil. Fuck. Oh, ich liebe es. Okay, pass auf. Michel Vaillant, das ist jetzt Wikipedia, ne?
Ja.
Wikipedia. La Wikipedia. Michel Vaillant ist, der Name ist eine Hommage, La Hommage. An Karl Benz.
Was? Warum?
Welcher als Karl Friedrich Michael Weiland geboren wurde.
Ein Weiland, Alter, ein alter Weiland.
Also Vaillant geschrieben so wie Vaillant, also ja. Mit V-A-I-L-A-N-T.
Geil, okay.
Und daher der Name Michel Vaillant.
Dass man Franzose ein Tribute an einen Deutschen gibt. Alter Schwede.
Ja.
Das ist mal Völkerverständigung.
Crazy, oder? Also das ist schon okay.
Ich guck mal gerade im Pfälzisch Wörterbuch, ob ich dazu ein vernünftiges Wort finde. Nein. Finde ich nicht. Es geht um etwas Verbindendes, es geht um etwas Freundliches. Dafür gibt es im Pfälzischen keine Begriffe. Tatsächlich. Ja, nee, schade. Nichts da.
Ja, gut,
nur, es geht immer nur um Krieg und
so sei es.
Betrügerischer, hinterlistiger Mensch.
Ja.
Ein Schikanebugel.
Ja, klar.
Schikanebugel. Also ein Heel quasi. Lass uns immer einfach Schikanebugel sagen, statt Heel fortan in diesem Podcast. Sehen, hier, da links, linke Seite in der Mitte. Schikanebugel.
Schikanebugel. Geil. Okay, ja, das ist ein Heel. Das Heel auf, das ist einfach Heel auf Pfälzisch.
Ja.
Nicht zu vergessen übrigens mit dem Schikanekraut. Das ist schlechter Tabak.
Dass in diesem Pfälzisch-Wörterbuch, also wer das nicht mitbekommen hat, das ist der Preview, das ist das Original von Langenscheid,
ja.
Lilliput-Ausgabe. Dass man für schlechten Tabak extra ein Wort aufnimmt. Das heißt, es muss ja unfassbar viel schlechten Tabak in der Pfalz geben.
Ja, allerdings.
Weil Orks wahrscheinlich einfach keinen großen Anspruch an ihre Kippen haben.
Schlechtes Pfeifenkraut,
ja.
Das sie dort haben in Mordor.
Grand de der Fee. Die Fee. Krone von Fee. Pfeifenkraut. Gut, ja. So.
Alles Fun klar, Fact Mann. Noch zu Michel Vaillant natürlich. Ist, dass
in mein Gesicht damit.
Jean Gratton.
Ja.
das unter anderem zusammen mit seinem Sohn Philippe zusammen gemacht hat, der dann später auch die Serie fortgeführt hat.
Was ist daran funny, dass es ein Fun Fact wäre?
Nee, ist einfach nur ein Fakt.
Ja, du hast Fun Fact gesagt, dann will ja, ich auch was Witziges haben, dass der Philippe heißt.
Ich glaube, Franzosen finden das super witzig.
Ich meine, ich kann niemals einen Menschen ernst nehmen, der Philippe heißt, aber ja. Franzosen finden das witzig. Ja,
okay. Weiß ich auch nicht.
So, wo waren wir, bevor wir die Top 7 20 Minuten lang gemacht haben? Hör auf, jetzt in diesem Wikipedia-Artikel rumzulesen. Der wirklich erstaunlich lang ist für
eine Cartoon-Serie. Der ist extrem lang, ja, das stimmt schon.
Hat der nicht auch gegen einen Deutschen gefahren? Dieser blonde Typ, war das ein Deutscher?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ich erinnere mich nur an so Standbilder, wo immer so Streifen sind, die irgendwie Geschwindigkeit darstellen sollen. Und dann hat es immer so gemacht. Also es bewegte sich eigentlich nicht. Ein bisschen wie bei Tsubasa. So, wo einfach
ja,
immer
Mann.
10 Minuten lang ein Schussstandbild gezeigt wurde, während irgendwas dramatisiert wurde.
Ja.
Wild.
Ja, voll.
Die Cartoons damals haben den Kindern noch Langsamkeit und Entschleunigung beigebracht.
Ey, ist ein Thema, ne? Also wie schnell Bildabfolgen und klar. Wie aufgeladen Dinge so in sogenannten Kinderserien heutzutage sind und ja. Damit zur kurzen Aufmerksamkeitsspanne beitragen. Aber gut, das verlassen stimmt, wir ja. Das Feld der Pädagogik und gehen zurück zum Ringkampf.
Ja.
Ich glaube, wir sprachen ursprünglich über Becky Lynch und CM Punk und Sackschweiß.
Ja, hatten das aber, glaube ich, abgeschlossen dann.
Das ist denkbar, ja.
Deswegen.
Mit Becky Lynch's Platzierung in dieser Liste, für die wir übrigens Ludovic Albert Knight
ja.
Überhaupt nicht in Erwägung gezogen haben.
Ja. Lariton.
Zu Recht, möchte ich sagen. Der gehört nicht in diese Liste.
Der gehört ja auf keinen Fall hin. Der brüllte einfach in sein Mikrofon.
Ja, wobei ich ihn jetzt bei Raw auch schon wieder super geil fand, in seinem Backstage-Interview so. Keine Ahnung, der ist manchmal halt einfach so cool on point mit all seinen Sprüchen und manchmal halt auch irgendwie nicht. Und wirkt dann irgendwie abgespult.
Ich habe mit Lariton ein Grundproblem, was glaube ich immer mit seiner Positionierung zusammenhängt in der Card. Ich mag LA Knight als Main Eventer nicht, weil für mich ist LA Knight kein Main Eventer, für mich ist auch Jey Uso kein Main Eventer. Für mich sind viele Leute momentan, die man irgendwie pushen will, keine Main Eventer.
Oh, und hier sind wir bei Niklas wollte darüber sprechen, dass WWE ein Main Event Problem hat.
Ja, ich glaube wirklich, ohne Scheiß. Ich glaube, die Idee ist gerade irgendwie neue Leute ins Main Event zu bringen, so. LA Knight, Jey Uso waren jetzt irgendwie schon mal da, so, aber sind für mich nie so richtig angekommen, geschweige denn etabliert. Und dann hast du halt die ganzen alten Säcke da rumhängen, so noch, sonst hier im Punk und so. Ich glaube, der Main Event wird's einfach mal wirklich gut tun, um mich wieder zu interessieren. Ich spreche hier aus meiner eigenen Sicht so. Wenn da mal irgendwie so ein junger Ficker drin wäre.
Ja.
So, dann.
Sind die ja nicht, ne? Also weder Jey Uso noch
LA Knight. Nee, es sind also zusammen alle, keine Ahnung, 150 Jahre alt, dieses Main Event hier. So.
Das jetzt bei Clash meinst du?
Das bei Clash jetzt, ja.
Seth, Punk, Uso und
ja, die sind doch alle um die 40, so über 40 viele davon und sowas. Also das ist ein sehr altes Feld im Prinzip im Main Event dort. Und
ja. Man
hat es in den letzten Jahren nicht so wirklich geschafft, bei den Männern Main Event Material nachzuzüchten. So. Ja. Man ist auf dem Weg dahin, glaube ich, aber es geht sehr schleppend voran.
Mit Braun, ne?
Ja, genau.
Ja.
Braun wäre noch so der am nächsten gerade dran ist.
Mhm.
Und auch ja, keine Ahnung, mit Jacon Fatou hätte man noch so einen gehabt, da geht man aber jetzt auch über die Midkarten nicht hinaus.
Ja.
So, ist auch okay.
Der ist ja erstmal weg gerade, ne?
Wo ist er denn? Was ist denn los mit dem?
Naja, aber der chillt, also, oder? Kam der jetzt zuletzt raus und hat
ich hab den Solo wochenlang nicht gesehen.
Weggesoloed? Ne, eben, ne?
Ist ein Krimineller, darf wahrscheinlich nicht einreisen in Frankreich.
Denkbar, ja, guter Punkt. Frère Jacques, unerwünscht in Frankreich.
Was, Frère Jacques heißt unerwünscht?
Nee, Frère Jacques heißt Bruder Jakob.
Ja, stimmt, das ist wahr. Ja, genau, also das ist gerade irgendwie ein Problem. Dann hast du so einen Romorant, der jetzt irgendwie...
Das ist wirklich... Also man könnte auch denken, du hast gerade Rosmarin auf Französisch gesagt.
Ja. Roman Reigns ist gerade in der Midcard unterwegs, so. Macht Matches gegen Bronson Reed. Ich weiß ja nicht. Also, du hast gerade da irgendwie keinen, der so richtig mal so einen Drive reinbringt, irgendwie. Ein Problem für mich.
Bron Breakker. Bron Breakker ist es am ehesten.
Aber der ist nicht da. Der ist nicht im Main Event. Der hat hin und wieder mal
ja, ich weiß, was du meinst. Spot
bei einer TV-Show.
Naja, nein, klar, aber er wird in eine Position gebracht, wo man darüber reden könnte. Aber du hast schon recht. Es ist lange her, dass jemand mal wirklich einen legitimen Anspruch auf einen Main-Event-Status so dauerhaft
ja.
erheben konnte.
Und wer das hatte in den letzten Jahren, der hatte das auch schon vor 8 Jahren.
Ja.
Kevin Owens und so.
Ja. Man kann jetzt sagen, dass gewisse Leute, von denen man mal dachte, das wäre nur so ein Flash in the Pan gewesen, dass die mal da oben waren, die haben sich da jetzt etabliert. So, ja, okay.
Ja,
aber, naja, also wenn man jetzt so wirklich so über dieses Gerede von WWE schafft, keine neuen Stars aufzubauen, das kommt ja auch, also das sagen Leute ja auch schon seit 15 Jahren so. Und in der Zwischenzeit gab es dann halt doch dann so Roman Reigns und Seth Rollins, Drew McIntyre.
Cody Rhodes.
Und so, ne, genau, Cody, da sind schon ein paar Sachen passiert, Gunther, so ist ja nicht.
Gunther
ist wahrscheinlich das jüngste Beispiel im Sinne von sowohl altersmäßig, weil er gar nicht so alt ist, wie man denkt.
Ja, sieht nur uralt aus.
Genau.
Ist er nicht so alt wie du oder so?
Ja, der ist auf jeden Fall, ich glaube, der ist oder sogar jünger. Der ja, ist auf jeden Fall noch in seinen 30ern komfortabel.
Ja.
Ich guck gerade mal nach, bevor wir Scheiße erzählen, weiß man ja nie. Aber ja, wahrscheinlich ist er das beste Beispiel dafür von jemandem, der so richtig konsequent da reingepusht wurde und widerlegt damit alles, was du gesagt hast.
Auch schön, wenn man Gunther googelt, dass man dann ein Walter-Bild
87er findet. Jahrgang ist er.
Ja, ist er so alt wie ich.
Dann hat er noch kurz Zeit, bevor er die 40 überquert. Aber er sah auch schon näher dran an der 40 aus, wenn man ehrlich ist.
Ach, immer. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist so. Ah.
Aber genau, aber der ist ja auch kein Jungspund in dem Sinne. So.
Man hat so Leute wie Damian Priest und so, Dominion Pro, und so probiert, aber dann war das auch wieder nur kurzfristiger Mist, so. Und das Priest sind auch alles so Ü40-Leute und
Damian
so.
Damian Priest ist ja auch nicht jung.
Der ist über 40, der Mann. Das ist ein richtig, ja. Das stimmt, überprüft das? Der Lukas. Ja, ich glaube, 42 ist er, glaube ich.
Ja, glaube ich dir, aber mal gucken. Luis Martinez. Ja, hast du recht. Hast du recht. Kurz vor der 43. Kurz vor
und
43.
Jetzt hast du gerade Cody Rhodes und Roman Reigns halt eben nicht im großen Main Event Picture drin irgendwie, obwohl Rhodes ist ja Champ, ne?
Ja, ist richtig.
So, hat jetzt aber in Paris überhaupt kein Match gehabt oder so.
Nee.
Ist der überhaupt mitgeflogen? War der da?
Nee, der ist zum zweiten Mal Vater geworden.
Wirklich?
Ja.
Ja, okay, das ist ein Grund, nicht mitzufliegen.
Ja, würde ich auch sagen. Champ aber, und zweifacher Vater dann jetzt inzwischen.
Ja, er muss den Titel nicht abgeben wie Naomi. Das ist die Unfairness der Welt.
Ja.
Die hatte man in großen Storylines, um die hat man groß was erzählt die letzten Jahre und sowas, alles cool. Jetzt treten die gerade ein bisschen zurück. Aber wenn die so zurücktreten, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass jemand anderes, vielleicht mal Frisches irgendwie reingeht in die Main Event Scene.
Ja.
Wen hatten wir jetzt in der Main Event Scene neu? John Cena. So, in diesem Jahr.
Ja.
So, das ist alles nicht das, womit du irgendwie ein Esprit reinbekommst, so in die Main Event Scene.
Was?
Da sehe ich schon ein Problem.
Was ist mit Logan Paul?
Er ist kein Main Eventer. Der hat ja jetzt ein Match gegen John Cena, der Main Eventer ist, aber Logan Paul ist einfach ein Midcard-Ficker, der das richtig gut macht.
Ja, ist richtig, aber ist er der Nächste?
Wenn die wollen, ja.
Warum nicht das. Logan Paul eigentlich?
Paul und Breaker, das sind die, ja. Ja, guter Punkt. Also wenn du einen dahin ziehst, dann nimm ihn.
Schon, oder?
Ja, aber dafür hätte er gegen John Cena jetzt gewinnen müssen, hat er nicht. Deswegen ist er wieder Midcard.
Ja, was heißt gewinnen müssen? Man müsste jetzt halt mal konsequent was mit ihm machen. Logan Paul hat halt tatsächlich den Nachteil, dass er dann ja schon auch so ein wandelndes Highlight ist, im Sinne von, der wird halt nicht für super viele Matches gebucht, ne? Was hat Cena gesagt? Er hat so 23 Matches in total gehabt oder so. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich glaube, John Cena hat eine größere Statistikabteilung als wir.
Mit Sicherheit, ja.
John Cena Statistics Incorporated.
Ja.
Würde zu seinem OCD passen.
Ja, aber trotzdem musst du Logan Paul auch mal Siege geben.
Ja, ja, safe, genau. Also man müsste jetzt konsequenterweise mal was mit ihm machen. Also er leidet ja, was seinen Status angeht, einfach darunter, dass er für irgendein krasses Match mit einer gewissen Aufmerksamkeitswirkung rausgeholt wird. Das ist immer ein prominenter Spot, so.
Ja.
Aber er kriegt halt, er hat halt keinen Run. Nie gehabt.
Genau.
So, also auch als Champ hatte er keinen so wirklichen spürbaren Run, sondern das war ja eher eine Fehde,
ja,
die er während seines Tragens dann hatte.
Ja.
Ja, ich habe jetzt blöderweise maskulin umgenommen. Das hat nicht gut funktioniert.
Ey, maskulin funktioniert selten in dieser Welt.
Haben wir im Q&A-Podcast auch besprochen, als die Frage war, Männer oder Frauen? Eine meiner Lieblingsfragen im letzten Q&A-Podcast, möchte ich sagen.
Gute Antwort noch darauf, glaube ich.
Ja, ja, finde ich auch. Stehe ich auch immer noch voll hinter.
Ja. Hört unseren Q&A-Podcast, mein Gott, nochmal, wenn ihr das nicht getan habt. Da geht 5 Stunden nur. So, teilt euch den auf, legt euch in die U-Bahn. Stellt euch ins
Fahrt
Bett.
Fahrt im Kreis.
Fahrt im Kreis. Ihr habt doch irgendeine scheiß Ringbahn in eurer fucking Stadt.
Einfach mal Ende zu Ende U-Bahn fahren.
Ja.
So, einmal hin, einmal zurück, durch die Stadt, in der ihr wohnt.
Meistens
oder, oder irgendeine random Buslinie nehmen. So, lernt ein bisschen eure Stadt kennen, so auch mal in den Winkel, wo ihr sonst nicht hinfahrt.
Nehmt euch Waffen mit. Weißt du, wenn man Endstation fährt in Hamburg oder Berlin oder so, oder Frankfurt, dann hast du, dann brauchst du halt schon Waffen zum Teil. Willst du jetzt hier um diese Zeit in Mümmelmannsberg aussteigen irgendwie mit der U2 und
musst
dann
ja nicht aussteigen, ne? Also eigentlich bleibst du dann sitzen und fährst wieder zurück in die andere Richtung.
Ja, und dann sagt die Bahn, ja, aber ist jetzt hier, keine Ahnung, was haben wir jetzt hier, gleich 11 Uhr nachts, dann sagt er, gut, Endstation. Und dann ist hier Endstation.
Für immer.
Ja. Gut. Was haben wir noch? Main Event Scene, haben wir jetzt besprochen.
Ach so, ja.
Können wir einen Titel aufnehmen?
Gibt's denn, also siehst du denn noch irgendeinen Kandidaten, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob die gerade da sind, jetzt schon? Also wir sind uns, glaube ich, einig darin, dass außer Bron Breakker und Logan Paul sich niemand so unmittelbar dafür anbietet.
Aktuell gerade nicht vom
Standing. Aber siehst du Kandidaten, von denen du sagen würdest, boah, da jetzt mal ein Jahr reinbuttern und dann gib ihm?
Ja, natürlich sehe ich einige. Kamelo Hayes, musst du machen.
Oh, endlich mal, ja.
Number one Draft Pick vor einer Zeit.
Ja.
Macht man nichts mit.
Versauert halt in Tag Team mit Miz und kann's freut sich inzwischen darüber.
Ist grauenhaft.
Ja.
Grauenhaft, wirklich.
Ja, verstehe ich. Hätte auf jeden Fall eine Menge Potenzial.
Ja.
Sehe ich auch so. Was ist mit Grayson Waller?
Ja, ist auch so ein Kandidat. Austin Theory und Grayson Waller, beide. Die müssten eigentlich eine Feder haben miteinander, wo dann einer siegreich draus geht. Ne? Austin Theory, Straight Edge. Hatten wir letztens.
Straight Edge Austin.
Und die haben beide so ein Talent, dass die dann einfach sofort auch im Main Event funktionieren würden.
Die haben auch schon alles bewiesen, ne? Also, dass sie alles, alles machen, alles mitmachen, so.
Ja.
Vor allem Austin Theory ja auch auf jedem Level, so. Also, inklusive sich für Legenden hinlegen und so.
Ja.
Und zum Löffel machen auch, wenn es sein muss.
Ja, voll.
Ja.
Zum Löffel machen.
Aber ich. Da habe ich die Hoffnung auf jeden Fall nicht aufgegeben, so, weil Waller wird ja im TV gehalten, so, und das ist etwas, zwar am absoluten Abstellgleis bei New Day als deren, ja, weiß ich nicht, Messdiener, so, während New Day ihren Weg zurück in die Kirche gehen, so,
ja,
zu ihren Anfängen, muss man ja sagen, ne? New Day ja als Gospel Stable begonnen, quasi.
Als Heel Gospel Stable, was eine wilde Mischung ist.
Und da sind sie jetzt gerade wieder hin zurück, auch mit dem Trauersegment jetzt zuletzt.
Ja. Beste Mundgame im Wrestling Kofi Kingston.
Ja, ist stark. Ist stark.
Also wirklich, auch mit dem Bart in Szene gesetzt und so, dieser Unterlippenbart und oben dieser Mund, ey, ist fantastisch.
Ja. Ja. Und ich möchte eigentlich jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wirklich extrem gerne Grayson Waller in so einem Messdiener-Outfit haben, wie er so die Collector einsammelt.
Oh Gott.
Das würde mir schon echt gut gefallen.
Auch so Ringside, dann geht er so rum von den ersten
während des Matches,
Reihe.
Einfach so ein bisschen mit so einem Klingelbeutel.
Scheiße. Ja.
Das wär's schon. Naja. aber ja, vom Potenzial her sehe ich dich voll. Was ist denn mit so jemandem wie, siehst du bei NXT jemanden?
Ich habe die letzten, weiß nicht, 5 Wochen NXT nicht geguckt. Keine Ahnung, was da los ist.
Ist ja nicht so, als hätte sich das Personal ausgewechselt seitdem.
Also, Trick Williams würde man mit all seinen Limitierungen, glaube ich, gut einsetzen können, wenn man Bock hat, jetzt mit dem durchzugehen. Ja. Man-Roster. Der hat ja auch schon mal Auftritte bei Raw, steht da oben mit Fick Joseph.
Ja, ja. Steht einfach dem Undertaker gegenüber und es ist okay, ne? Das ist schon okay.
Guck mal, also ne, so man, den könnte man noch am ehesten dahin bringen, so glaube ich.
Ja.
Alle anderen weiß ich
nicht. Der wächst aber in dieser Rolle gerade schon sehr, finde ich.
Ja.
Ja, Trick Williams, da sollte, also hätte ich jetzt vor einem halben Jahr vor allem vor seinem TNA-Title-Run jetzt deutlich niedriger eingestuft von seinem Potenzial, als ich es jetzt tue, muss ich sagen.
Ja, zu Recht.
Der ist ein Blick wert, der Gute. Okay. Aber wo du das so sagst, wie siehst du das dann bei den Damen? Weil da tut sich ja durchaus, also weil wir haben jetzt, das war so mein nächster Gedanke dann, weil als ich auch vorhin sagte, so endlich mal eine Frau in einer prominenten Position, also in der Main Story von WWE, aber es ist halt Becky Lynch, ne, von der man einfach seit 5 Jahren weiß, dass sie das kann und dass sie die Speerspitze schon ist, das ist ja auch niemand Neues jetzt.
Ja.
Da hat man mit Tiffany Stratton relativ fresh and champ, da hat man Rhea Ripley über die letzten 5 Jahre aufgebaut, das ist alles nicht ewig lang her. Liv Morgan ist ein bisschen länger dabei, als man denkt, aber auch nicht ewig dabei. Man bringt Roxanne Perez jetzt in eine Position, wo sie, glaube ich, auch nicht weit von einem direkten Eingriff ins Main Event bei den Damen ist. Stephanie Vaquer ist nicht weit davon entfernt, Champ zu werden. So machen die das bei den Frauen besser, was das Feld angeht? Also, wir haben oft genug problematisiert, dass die Frauen als Charaktere zu flach sind und so. Mhm. Und dass sie nicht das gleiche Standing in den Shows aktuell haben, vor allem nicht, was die Erzähltiefe angeht und so. Aber jetzt mal nur so aufs Roster blickend, im Sinne von frischen Wind rein und so im Main Event, machen die das da besser?
Ja, machen sie besser, rein von dem Feld. Allein, dass du irgendwann in kurzen Abständen Julia Vaquer und Perez hochgebracht hast. Du hast Julia gerade vergessen in der Aufzählung, die US-Champ aktuell.
Midcard.
Dass du diese drei da hast, so, gibt dir schon so ein Potenzial mit, eigentlich.
Mhm.
Wir können auch gleich mal drüber reden, was du glaubst, wer den Titel holt, so. Io Sky oder Vaquer. Die drei sind noch am ehesten da, weil die so ein unfassbares Talent haben. So, alle drei im Ring und dann hast du bald mit, dann hast du noch so eine Uniqueness in jeder dieser einzelnen Personen drin irgendwo.
Mhm.
So, von daher, was heißt, sie machen es besser, aber vielleicht machen sie es nicht besser irgendwie. Die sind ja auch erst seit kurzem da. Man weiß noch gar nicht so richtig, was man mit denen macht, glaube ich.
Gut, aber du hast ja trotzdem Tiffy gepusht direkt in den Titel rein.
Ja.
So, ohne viel
ist
Anlauf.
Okay. Ja, ist okay.
Das Jade Cargill ist so ein bisschen das Gegenbeispiel.
Ja,
so.
Nervt.
Ja. Schiebt, wird viel geschoben, aber.
Also wenn du mit Vaquer jetzt durchgehst und sie den Titel holt, wovon ich tatsächlich ausgehe.
Ich auch.
Wenn du Julia noch mehr irgendwie jetzt mit Managerin auch an der Seite und so in eine Storyline bringst oder so. Wenn du Roxanne Perez sich nochmal mehr emanzipieren lässt von dem, was sie gerade macht.
Mhm.
So irgendwie, dass sie vielleicht so ein bisschen, ja, auch mal so ein bisschen Führungsambition zeigt bei Judgment Day oder so.
Ja.
Dann ist das eine Erfolgsstory, so wo ich sagen würde, ja, macht man besser. Aber kann man jetzt noch gar nicht so richtig sagen, ob sie es besser machen.
Roxanne Perez schiebt, glaube ich, durch, wenn Liv zurückkommt. Dann gibt's Machtkampf.
So. Und Liv kann ja eher zurückkommen, die muss ja nicht wresteln, die kann ja auch schon mal zurückkommen, sobald sie laufen kann. So.
Let's see.
Wäre geil.
Stephanie bin ich auch der Meinung, die zieht durch. Bei Julia war ich sehr guter Dinge, auch gerade was die Besetzung von Kiana James als ihre Managerin anging, bis zu dem Moment, wo Kiana James in 3 Sekunden gegen Meechan verliert.
Meechan, Alter. Ja. Fuck, warum ist sie überhaupt noch da? Ja, ich weiß. Ja, das ist schlimm. Keine Ahnung. Die wrestelt ja auch gerade nicht und so. Ich weiß nicht, was mit Julia ist. So, gib mir die. So.
Gib mir Julia.
Okay. Lass Julia so wie Asuka bei NXT damals irgendwie durchgehen, so über In-Ring-Shit und Aura.
Ey, Thema Main Event und Männer nochmal. Ich habe gerade noch so einen Namen im Kopf.
Ja.
Wie weit ist Dominic Mysterio davon entfernt?
Ich habe eben kurz drüber nachgedacht, aber ich glaube, den kannst du nicht aus der Midcard holen erstmal. Ich glaube, du kannst ihn machen.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch.
Kannst du nicht machen.
Vor allem, weil er ja so von der Hateability ist halt selbe Kategorie wie Logan Paul und Logan Paul ist da im Moment schon einfach der stabilere Pick.
Klar.
Allein schon, weil man Logan Paul vermutlich deutlich mehr bezahlt. Ja. Das muss sich ja auch lohnen.
Ja.
Aber, ja, ne, muss man schon sagen, Dominic Mysterio, jemand, der von der größten Legende des Lucha Libre Sports,
El Grande Americano,
genau,
ja,
auserkoren quasi im Championship-Status gehalten wird, das heißt halt schon etwas, ne? Wenn du so einen Fürsprecher hast, so, er ist ja quasi sein, ich weiß nicht, was das spanische Wort für Protégé ist, aber sagen wir einfach Protégé, weil es eher der französische Podcast.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist natürlich schon was wert, ne?
Ja.
So, und ja, so ein Headbutt ins Herz von AJ Styles,
ja,
das ist natürlich dann, ja.
Ja, finde ich auch.
Hat schon gerade Amerikaner, ey, das ist auch eine Story.
Schon einen gewissen Wert, ne?
Oh.
Ja.
Ja.
Ja, die ganze Mexiko-Offensive von WWE, weiß ich auch nicht, die gibt mir jetzt auch nicht so viel, versandet auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Du kannst mit Stephanie Vaquer da jetzt noch irgendwie den Latino-Markt, den lateinamerikanischen Markt irgendwie erobern. Ich glaube, das geht am ehesten noch gut. Alle anderen hat man gerade nicht so präsent positioniert, finde ich.
Penta?
Ja, Penta macht das, was er seit seinem Debüt gemacht hat.
Ja.
Das geht nicht voran.
Penta flippt halt durch die Destroyer. Und das ist es, ne?
Hat irgendwelche Six-Man-Matches, ist jetzt im Tag-Team mit Alba und Eric so. Was soll er?
Das ist echt weird. Das ist mir eine Spur zu transatlantisch.
Ich wiederhole, das ist Lukas eine Spur zu transatlantisch. Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, sind die halt auf ihrem Nordmann-Wikinger-Ding und dann kommen mit einem Mexikaner im Stable. Das ist mir halt einfach zu sehr, lass mal alle Leute, die nicht amerikanisch sind, zusammenschmeißen.
Ich habe letztes Mal irgendwann recherchiert, ich frage mich nicht nach dem Kontext, ob die Wikinger in Südamerika waren. Waren sie nicht. Das ist wirklich so. Wirklich, habe ich geguckt, wie weit sie runtergekommen sind. Es gab so ein Wikinger-Schiff, das ist mal irgendwie in die Karibik gefahren, aus Versehen.
Ach, du große Güte.
Aber es war niemand da unten. Also
ja, aber ist es nicht generell so ein Ding über die Wikinger, dass die nie hochseetüchtig wurden, sondern halt immer nur so kurze Distanzen über Wasser zurückgelegt haben?
Aber zu wenig Armmuskulatur.
Ja, ich glaube, es hat eher was mit Schiffbau zu tun, möglicherweise.
Ich denke auch.
Aber ja, aber fairer Punkt auf jeden Fall. Gut, hätten wir das auch aufgelöst. ansonsten, um den Kreis vielleicht zu schließen zu deinem erklärten Lieblingsmatch von der Clash à Paris Card, Rusev gegen Sheamus.
Chemie.
Rusev is for the children. Ich weiß nicht, ob du seine Promo bei Raw gesehen hast, wo er sagte, dass er ein Vorbild für alle Kinder ist,
ja,
und sie zu ihm aufblicken.
Ja.
Ich weiß nicht genau, was Rusev gerade vorhat mit seinem Charakter so. Aber ich fand das auf jeden Fall bemerkenswert, mit welcher Ernsthaftigkeit er da ausgerechnet das über sich gesagt hat. Das ist schon irgendwie unterhaltsam.
Ja.
Ja, aber voran, also weiß ich nicht. Wohin eigentlich mit Rusev?
Keine
Ahnung. Was soll das?
Scheiße, ja, keine Ahnung.
Wohin mit Aleister Black?
Jo, wo ist der? War der in Paris? Nee, ne? Ich glaube nicht. War nicht bei SmackDown am Start.
Nee, weiß ich nicht.
Aleister Black hat mir zuletzt eigentlich gefallen.
Der hat doch, mit wem hat er denn zuletzt
Priest?
Mit Priest, stimmt, ja.
Damian. Der hat ihn ziemlich weggefegt, glaube ich, so. Deswegen... Black hat mir eigentlich Spaß gemacht zuletzt, einfach so eine Hassfehde, und wo er auch ein bisschen darüber redet, dass er nicht der Böse ist eigentlich so, dass böse, ja, gut und böse irgendwie so subjektive Kategorien sind und bla bla. Ist immer noch so ein kryptischer Müll, mit dem er auch damals WWE verlassen hat irgendwie.
Ist aber halt auch der Text von seinem Theme-Song insofern.
Auch, genau. Deswegen, der hat mich irgendwie interessiert, aber dann ist der jetzt auch wieder weg gewesen. Aleister Black auch so einer. Wenn du da mal richtig Bock hast, dann kannst du den auch innerhalb von einem Dreivierteljahr einfach mal in die Main Events Scene pushen. Der ist im Ring saugefährlich.
Ja, wie oft haben wir das schon herbeifabuliert, dass Aleister Black halt irgendwie mal so,
ne,
so richtig aufmischt.
Ja.
Und es ist nicht passiert.
Stell mal Aleister Black einfach in irgendeiner Fehde gegen Cody Rhodes. Lass mal Aleister Black Cody Rhodes vorwerfen, dass er irgendwie, weird ist und so ein komischer Politiker-Ficker ist und so. Ich glaube, Aleister Black ist jemand, der könnte so als ein Heel so gewisse Wahrheiten transportieren. So, die Leute irgendwie packen, aber wo dann immer noch so ein so ein Element drin ist, was ihn nicht liebenswert macht, weil er vielleicht zu brutal ist oder irgendwie arrogant oder gib ihm halt irgendein Scheißattribut, was ein Heel hat. So. Und dann kann Aleister Black Cody Rhodes so richtig an die Wand scheißen, finde ich.
Der Exorzismus des Cody Rhodes.
Ja. Und vielleicht, ey, Mann, gerne so weit, dass du über Aleister Black Cody Rhodes irgendwie auf die böse Seite ziehst oder so. Was irgendwie andere Leute nicht geschafft haben.
Ja.
Mit Cody.
Oh.
Lass es Aleister Black den Einflüsterer irgendwie schaffen.
Oh. So. Oh, das war's. Ja, ist gut, mag ich.
Aber muss man halt Bock haben, muss man investieren, aber das wären alles so Leute.
Ja.
Gut, dass du ihn gerade noch erwähnt hast, weil den hatten wir eben vergessen. Das wären alles so Leute, die man einfach mal in die Hand nehmen muss, so.
Ja.
Und dann mal richtig investieren. Geh durch, damit du nicht irgendwelche Jey Usos und LA Knights da drin hast, so, die ich aber nicht als Main Eventer sehe.
Ich weiß halt nicht, ob Aleister Black, in allem, was er macht, vor allem am Mic, dann nachhaltig gut genug ist, um sich wirklich dauerhaft als Main Eventer zu etablieren. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Undertaker auch kein herausragender Mic-Worker oder so, sondern halt einfach ein crazy guter und sehr konsequent gepushter Charakter.
Ja.
Mit, ne, der hat Fähigkeiten und Qualitäten, die will ich ihm überhaupt nicht absprechen, aber es ist schon so, man muss es halt auch manchmal einfach wollen und dann.
Wer jetzt, der Undertaker oder Black?
Für den Undertaker war es, man wollte das,
ja,
und man könnte mit Black dasselbe machen, wenn, ja, man wollte. Man, ja, muss es halt nur wollen. So.
Ja.
Man muss es halt nur auf, mit der gleichen Vehemenz wollen wie beim Taker. Und dann geht das.
Vehement. Vehement.
Ich hab.
Ja.
Noch so eine Sache, um noch mal ganz kurz zu Becky Lynch und CM Punk zurückzukommen.
Ey, wir springen.
Ja, es muss noch mal dahin gesprungen werden.
Ja.
Jean-Paul. Weil ich habe, ich komme nicht von, seit ich diese Szene gesehen habe, ich komme von diesem Gedanken nicht los, dass ich mich, bei mir kreist so total viel um diesen Vorwurf von Becky Lynch gegenüber CM Punk, dass halt Leute seinen Namen gerufen haben, während sie gearbeitet hat, während andere Frauen im Ring waren, etc. pp. So.
Ja.
Diesen, der ist ja wahr erst einmal so, und Becky Lynch sagt da drin ja etwas, also ich hänge das jetzt mal kurz an die größere Glocke, ne? Das ist ja etwas, wie gesagt, das dem Publikum ein Fehlverhalten vorwirft, so, weil CM Punk kann da ja nichts für.
Mhm.
So, dass die Leute seinen Namen rufen und so. Und der Punkt ist ja, Becky Lynch sagt halt schon, ne, während ich als, sie sich nicht als, für mich als Frau interessiert haben, haben sie deinen Namen gerufen, so. Also basically, ihr misogynen Pisser. So. Und dann buht das Publikum aber. Und CM Punk schiebt ja noch einen hinterher und sagt, ja, stimmt, haben sie gemacht. Aber das haben sie halt gemacht, weil ich so geil bin.
Hat er wirklich so gesagt,
so, ja, ne? Das, ja. Und weil du nicht so geil bist.
Ja.
So, das war ja ungefähr seine Replik darauf. Und das ist schon, ey, ganz ehrlich, das ist schon die unangenehme alter weißer Mann-Antwort auf den Vorwurf von Misogynie. So, das hinterlässt bei mir schon einen sehr faden Beigeschmack. Weil jetzt, und das Publikum war ja komplett auf der Seite von Punk, so, weil Becky Lynch ist als Heel da rausgekommen und es gab mir schon so ein bisschen diese Daniel Bryan als Planet Champ Vibes, im Sinne von, da sagt jemand etwas eigentlich richtiges und weist dich auf etwas hin, so. Das kennt CM Punk ja auch andersrum, als er als Straight Edger rauskam und den Leuten halt Dinge für den Spiegel vorhielt, so. Und das Publikum bleibt aber bei seinen Favoriten wieder jeder Moral. Finde ich irgendwie auch einen interessanten Spiegel der Gesellschaft, den wir da gerade sehen, der in das Amerika von heute wahrscheinlich auch sehr gut passt und leider auch ins Deutschland von heute.
Interessant, ja. Ja, ist halt, ne, die Leute fressen halt das, was ihnen vorgesetzt wird, so. Sie wollen halt CM Punk als den Guten und Becky Lynch als den Schlechten. Bringen aber trotzdem diese Inhalte da rein, wie auch damals bei Daniel Bryan und so, ja. Aber
damit brandmarkt ja schon man ja schon was, ne? So, und schon, und auf einmal ist Becky Lynch von der Speerspitze der Women's Evolution, einer positiv besetzten Figur, hinzu, das eine von den nervigen Femen.
Ja, ja.
Keine Ahnung, ob das bewusst ist, aber das ist etwas, da kreist mein Kopf seitdem so ein bisschen drum.
Wir müssen uns da wirklich einfach von der Vorstellung verabschieden, dass WWE, die Company und so und auch die Leute, die da arbeiten und so, dass die wirklich irgendwie vorhaben, da irgendwie moderne gesellschaftliche Takes zu machen oder irgendeinen Wandel voranzutreiben oder so. Das wollen die halt nicht, ne?
Ja, ja.
Also die Führung, es ist zwar nicht mehr Vince McMahon, aber es sind halt einfach andere weiße Männer so, die da halt ihren Shit machen. Also da will niemand irgendwas verändern oder vorantreiben und auch das Publikum ist dafür ja gar nicht bereit oder so. Da sitzen jetzt keine Ahnung, irgendwie Leute, die irgendwie, glaube ich, einen Anspruch haben, da jetzt irgendwie feministische Themen irgendwie voranzutreiben oder so im Publikum.
Ja, auch. Im Gegenteil.
Also eher im Gegenteil wahrscheinlich, ja.
Also für ihren Interessen möglicherweise im Gegenteil, wir wissen es nicht. Nee, das stimmt. Anders gesprochen, das ist, also wie ich gerade schon sagte, das ist schon ein interessanter Spiegel der Gesellschaft.
Spiegel der Gesellschaft, grade, ne? Absolut, Sinn, genau. So. Genau, so ein Status Quo und keine Status Go.
Ja, voll.
So, das ist irgendwie schade, irgendwie blöd, weil wenn das anders wäre, dann wären die Reaktionen auch anders.
Ja.
Ja, ist kacke. Ist scheiße, ja.
Besoffen auf Pfälzisch.
Wow.
Hat den Kanal voll.
Alter Schwede.
Das klingt einfach mega krass wie niederländisch, wie ich das gerade gesagt habe.
Ja, immer voll. Ja. Aber warum machen die denn so viele Wörter, um einfach nur eins zu beschreiben?
Es gibt noch ein anderes. Blo.
Ja, okay, das ist gut. Blau sein. Ja.
Nee, blo.
Ja, was ja blau heißt. Was ja blo ist ja auf
Woher
Französisch.
Woher willst du das denn jetzt wissen? Woher willst
Weil
du
Weil ich
wissen?
Französisch spreche und blo ist blau.
Blö.
Blö, ja.
Ich weiß nicht genau, was blau auf Pfälzisch heißt. Vielleicht steht das hier ja auch drin.
Wahrscheinlich. De Fäble von de Wasser. De himmlische hinste Wölkse. Oder so. Weißt du, blau. Das
blau,
ist
blau ist blo, tatsächlich. Gleiche Wort wie besoffen.
Ich glaube, der himmlische hinterste Wölksche ist das Wahre. Pfälzisch ist ja für Kinder. Die reden ja immer mit, als wenn die mit Kindern reden oder mit wirklich geistig, wirklich super minder bemittelten Menschen so. Und deswegen erklären die immer die Sachen offenbar in dieser Sprache, in Anführungszeichen Sprache.
Dafür spricht auf jeden Fall das pfälzische Wort für Brei, der Stembis.
Stembis, ja, mit dem, ja, ja, ja. Mein Gott.
Brief, des Schreibes. Ist auch gut. Finde ich gut. Brille ist Zwigger. Dolf Zwigger.
Dolf Zwigger.
Ja, okay.
Ja, genug Pfälzisch für heute. Lilliput.
Genug Pfälzisch für heute.
Ja.
Okay, genug Französisch für heute auch, oder?
Ja, Ende hier.
Das okay.
Schluss machen. Mein Fresse nochmal.
Aber schon immer noch, also wir konstatieren jetzt als Fazit dieser Folge, Becky Lynch gerade beste Charakter.
Ja, voll. Gut. Beste Character im Wrestling.
Da haben wir doch auch unsere Überschrift dann gefunden.
Haben wir. Ja. Schön.
Mal gucken, ob es da noch Diskussionsbedarf von Seiten Gunthers gibt zu dem Thema.
Wer der beste Charakter ist und so, naja.
Ja, oder sagen wir mal so, Gunther, wie würdest du denn den Abschluss des Segments zwischen Becky Lynch und CM Punk, bevor der den Ring verlässt, in deinen eigenen Worten beschreiben? Sag mal.
Interessant.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.